Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 4. November 2013 zum Thema An der Seite der Toten. Zu Gast ist Martin Prein, Psychologe, Thanatologe. Gastgeberin ist Barbara Krennmeier.
Guten Abend, ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich bei uns im Kepler Salon. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich zu uns gekommen sind heute Abend. Es wird, glaube ich, gut warm werden herinnen. Aber sonst nützen Sie es einmal, gehen Sie einmal eine Runde nach hinten an die Bar, wenn es zu viel ist. Also das ist ja der Kepler Salon, da kann man ruhig auch einmal aufstehen und sich bewegen, das ist gerne möglich. Ja, bei mir zu Gast ist heute Martin Prein, ich werde ihn dann noch näher vorstellen. Unser Thema heute an der Seite der Toten. Vorweg noch eine organisatorische Information, die viele von Ihnen ja bereits kennen. Es wird der Herr Prein zuerst mal circa eine halbe Stunde lang erzählen, mit was er sich beschäftigt, und dann gibt es die Gelegenheit für ein gemeinsames Gespräch, wo wir Sie dann herzlich einladen, das mitzugestalten. Dazu bitte ich Sie dann einfach um ein kurzes Zeichen mit der Hand, und ich versuche Sie dann der Reihe nach dran zu nehmen. Ich bitte Sie aber darauf zu warten, bis Sie ein Mikrofon bekommen haben. Es werden alle Veranstaltungen des Kepler Salons aufgezeichnet und stehen dann im Internet zum Anhören zur Verfügung, und wenn man dann immer nur die Antwort hört, ist das ein bisschen unbefriedigend. Drum ist auch immer wichtig, dass die Frage aufgenommen wird, um das geht es uns da. Ja, mein Name ist Barbara Krennmeier und ich freue mich, dass ich den Abend da heute mit Ihnen gestalten darf. Zum Herrn Prein. Er ist ausgebildeter Altenfachbetreuer an der Landesklinik.
Ja, das stimmt aber schon.
War langjähriger Mitarbeiter im Rettungsdienst und im Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes. Zwischen 2001 und 2010, also 9 Jahre lang, war er als Bestatter tätig und hat sich da mit dem Thema der Akutbetreuung und der Nachsorgeangebote für Angehörige befasst. Also da hat er den Weg genommen, den er dann eingeschlagen hat, hat dann 2003 ein Psychologiestudium in Klagenfurt begonnen. Gegenwärtig arbeitet er an seiner Dissertation und er macht Seminare, Fortbildungen für Berufsgruppen wie Ärzte, Pflege- und Rettungspersonal, Hospizangehörige und Bestatterinnen, aber auch für persönlich Betroffene. Das ist so sein Aufgabenfeld, aber er wird uns dann noch näher darüber berichten. Ja, das Thema, das wir heute haben, ist ja ein großes Thema, da kann man ziemlich reinfallen, wenn man sich damit beschäftigt. Ich habe ein fast 2000 Jahre altes Zitat gefunden zum Einstieg von Marc Aurel, dem römischen Kaiser. Er hat den Tod sehr nüchtern gesehen. Er hat gesagt, der Tod ist ebenso wie die Geburt ein Geheimnis der Natur. Hier Verbindung, dort Auflösung derselben Grundstoffe. Allerdings, bevor sich die Grundstoffe auflösen, ist da ein Leichnam. Er muss vielleicht obduziert werden, er muss auf jeden Fall begraben oder eingeäschert werden. Also irgendwas muss passieren damit. Und neben dieser stofflichen, physischen Seite gibt es natürlich auch immer eine psychologische Seite. Es betrifft den Sterbenden selbst, seine Angehörigen, Rettungssanitäter, auch Feuerwehrleute, Krankenpfleger. Wie gehen die mit dem Tod um, mit dem Leichnam um, der dann da ist? Und mit all diesem Thema beschäftigt sich die Thanatologie.
Ja, unter anderem.
Unter anderem, aber vor allem der Martin Prein. Und
genau.
Ich bitte dich jetzt, dass du uns da einen Einblick darüber gibst.
Danke. Ja, ich darf sehr herzlich nochmal begrüßen und bin ganz überwältigt, dass da so viele Leute sind und dass ich in einem Mikrofon reden muss, das bin ich auch nicht gewohnt. Ich möchte da nur mal kurz Näheres ausführen, was die Barbara schon ein bisschen gesagt hat, meinen beruflichen Werdegang, oder wie kommt es dazu, dass ich Seminare mache, Vorträge mache für eben in erster Linie speziell Berufsgruppen, die mit Leichen, mit dem toten Körper in Berührung kommen und mit dem Schmerz der Angehörigen in diesem ersten Moment. Aber eben Seminare und Vorträge bitte auch für alle Menschen an, weil wir werden alle damit betroffen, oder wir sind alle Mitmenschen und können anderen Menschen in solchen Situationen beistehen. Wie du schon gesagt hast, ich war lange Zeit im Rettungsdienst in Christkirchen und habe dann im Rahmen dieser Tätigkeit auch die Kriseninterventionsausbildung gemacht. Das ist vielleicht bekannt, was die machen. Das sind die Leute vom Roten Kreuz, die sich im Einsatzfall um die Unverletzten, sprich, oder hinterbliebenen Angehörigen kümmern, ja, die sozusagen also eine Art seelische Betreuung. Und in dieser Tätigkeit der Krisenintervention bin ich dann das erste Mal sehr intensiv mit dem Tod in Berührung gekommen. Nicht, dass man es im Rettungsdienst nicht auch gehabt hätte. Nur wenn wir im Rettungsdienst vielleicht im häuslichen Bereich irgendwo jemanden reanimiert haben, dann hat man geschaut, dass man dann, nachdem das erfolglos geblieben ist, dass man dort schnell wieder wegkommt. Ja. Und als Kriseninterventionsmensch bin ich dann erst hingefahren, wo ich als Sanitäter weggefahren bin. Jetzt war das ja plötzlich eine ganz andere Situation auf einmal. Und habe dann gesehen, dass ich trotzdem, solange Sanitäter bin, überhaupt nicht weiß, was passiert jetzt mit dem toten Körper, wie geht das jetzt weiter, was passiert mit den Angehörigen in den nächsten Stunden und Tagen. Und dann war klar, der nächste Beruf, der da reingreift, ist der Bestatter, und habe dann mich dann dermaßen fasziniert, dass ich dann eh in Linz, damals habe ich in Linz gewohnt, bin ich dann in die Bestattung reingegangen und habe gefragt, wie mir das wird, und die haben gesagt, wenn dem anfängt, und dann habe ich gefragt, ob ich nicht anfangen kann. Und ja, so war das. Und die haben dann das Glück gehabt, dass ich dort so ein bisschen ausgeholfen und so teilzeitmäßig das machen habe können. So 2 Jahre ungefähr. Und dann habe ich mich doch noch entschieden, dass ich studieren gehen möchte und habe dann in Klagenfurt, in Salzburg die Studienberechtigung gemacht. Beruflich habe ich ja vorher alles andere getan. Also ich bin LKW gefahren und Bus gefahren und so Sachen. Und habe dann in Salzburg die Studienberechtigung gemacht, war dann 2003 fertig damit und bin nach Klagenfurt gegangen zum Psychologie studieren. Und wie ich nach Klagenfurt gekommen bin, habe ich gleich dasselbe getan. Wenn das in Linz schon funktioniert hat, ne, dann wird es in Klagenfurt auch gehen. Und bin in Bestattung rein und habe gefragt, was wir brauchen. Nicht? Und habe gesagt, nein, eigentlich nicht. Und dann, ja, aber 14 Tage später haben sie mich angerufen, ob ich nicht ein wenig Zeit hätte. Und aus diesem bisschen aushelfen ist dann einfach ein Job geworden. Ich habe dann dort 10 Jahre halt insgesamt als Bestatter gearbeitet und habe halt alles gemacht, was der Bestatter macht. Ja, also Verstorbene abholen, wo sie immer versterben, auf der Straße, im Altenheim, daheim, im Krankenhaus, dann, was man vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung vom Bestatterberuf eher was, ist dieses sogenannte Sterbefallaufnahme mit den Angehörigen, ne, welcher Pfarrer, welcher Sorg, welcher Friedhof, wann machen wir die Trauerfeier, und dann halt die Beerdigung selbst. Und habe aber Gott sei Dank alle Freiheiten gehabt von meinem Chef damals in der Firma und habe tun dürfen, was ich wollen habe und entwickeln dürfen. Wir waren so ein Bestattungsunternehmen, so, wir haben so 1000 bis 1200 Todesfälle im Jahr betreut. Und ich habe dann auch, eben, wie du schon gesagt hast, also Akutsorge im Haussterbefall ins Leben gerufen, weil einfach die Krisenintervention vom Roten Kreuz damals in Klagenfurt war noch nicht so etabliert und vor allem gibt es viele Sterbefälle zu Hause, wo das Rote Kreuz gar nicht dabei ist. Ja, vielleicht der Angehörige, der schon lange gepflegt wird und schon sterbend ist, und wenn der dann verstirbt, dann holt man den Hausarzt, aber nicht mehr die Rettung. Und das habe ich ihm angeboten, weil wir oft gesehen haben, ja, wenn wir wohin kommen, sind den Verstorbenen abholen. Und wir sind immer dann erst hinkommen, den Verstorbenen abholen, wenn der Totenbeschauer schon da war. Weil vorher darf man ihn abholen. Und der Totenbeschauer, der braucht 2-3 Stunden, bis er kommt. Also die Zeit muss er gesetzlich vergehen lassen. Und nach diesen 2-3 Stunden sind wir als Bestatter dann dort auftaucht. Kenntnis von diesem Sterbefall haben wir aber schon vorher gehabt. Die Angehörigen haben in der Regel bei uns angerufen oder sonst irgendwer, dass da wer verstorben ist. Wir haben den Totenbeschauer verständigt und der hat gesagt, ja, um 11 bin ich dort, und dann sind wir auch hingefahren. Und da haben wir halt oft folgende Situation vorgefunden, dass wir dann hinkommen, nach diesen 2-3 Stunden, wo der Todesfall irgendwie gemeldet worden ist bei uns, wir kommen heim dorthin und da sitzt die Oma, ja, in der Küche, der tote Opa liegt im Bad und sie harrt seit 2-3 Stunden da der Dinge, dass endlich wer kommt. Und in diesen Fällen, wenn wir Kenntnis gekriegt haben von so einem sogenannten Haussterbefall, dann habe ich sofort zurückgerufen dort und angeboten, wenn die Leute gern hätten, komme ich gleich vorbei. Ja, dass da schon wer da ist. Das ist dann natürlich gern angenommen worden. Und habe dann auch so eine Nachsorge angeboten. Also ich habe allen Leuten, die wir betreut haben, habe ich also so einen Monat nach dem Todesfall Schreiben nachgeschickt, wie es ihnen jetzt möglicherweise gehen kann. Und habe so die Möglichkeit eines Entlastungsgespräches angeboten. Also nicht Trauerbegleitung, das kann ich nicht. Entlastungsgespräch, das war eh wieder so die Fälle oft, ne, wo vielleicht schon ein alter Mensch oder ja eh wieder die Oma, ja, der Opa ist verstorben nach 50, 60 Jahren Ehe. Für die Oma, der reißt das Herz aus und das wird also schnell nicht mehr gut oder gar nicht mehr gut. Und 2-3 Monate nach dem Todesfall erzählt sie halt immer wieder vom Opa und fängt zum Weinen an und das Umfeld gut gemeint, sagt die Mama, jetzt schau her auf und jetzt ist erlöst und so. Aber die Oma möchte sie halt einfach nur ausweinen können und für diese Fälle war ich dann da. Und wenn ich gemerkt habe, dass es das vielleicht irgendwie komplizierter ist oder dass da durchaus um Trauer geht oder Trauer, so schwierigere Prozesse, dann habe ich ein gutes Umfeld gehabt, so Psychotherapeuten, einen ganz guten Pfarrer haben wir gehabt, der Trauerbegleitung angeboten hat und Hospizkräfte, den habe ich dann weitervermittelt. So, ne. Und das erklärt noch immer nicht, warum ich Seminare mache für die Berufsgruppen oder so. Ich habe dann in der Bestatterarbeit auch ein bisschen geschaut, dass einfach die Kräfte, mit denen wir draußen auch in Kontakt kommen, Altenpflege, Einsatzkräfte, war mir ein Bedürfnis, dass man mit diesen Berufsgruppen ein bisschen näher in Kontakt kommen, weil die einfach alle nicht wissen, was wir tun. Und ich wollte das ein bisschen herzagen und da ein bisschen eine Verbindung schaffen. Und habe dann die Kräfte zu uns ins Haus eingeladen und so Führungen gemacht. Und da sind viele gekommen, viele auch nicht. Ne? Viele haben gesagt, ich bin nicht blöd und gehen Bestattung oder so und schauen wir das an. Aber viele haben es doch genutzt und vor allem auch Hospizkräfte und so und Palliativleute. Und bei diesen Führungen oder bei diesen, diesen Einladungen, war immer der Gestalt, dass ich da zuerst in der Aufbahrungshalle ein bisschen vortragen habe, ein bisschen erzählt habe, was wir so machen und wie es so geht. Und dann haben wir uns das Haus angeschaut. Und in dieser theoretischen Runde in der Aufbahrungshalle waren wir uns immer sehr schnell einig, dass die Gesellschaft den Tod verdrängt, nur wir nicht wahr? Aber wenn wir dann desto weiter, dass wir in Köln runtergekommen sind, halt so in die unteren Bereiche, wo dann einfach so der banale Tod irgendwie ist, also so die Kühlräume, wo man weiß, da dahinter liegen jetzt die Leichen und so weiter und so den Kühlraum und so den Kühlaggregat und Desinfektionsmittelgeruch und so den Verdacht von Leichengeruch und so, da ist dann das nicht mehr so gewesen mit diesem der Tod gehört zum Leben oder so. Und da bin ich dann immer gefragt worden, ja, wie könnt ihr das machen den ganzen Tag und das ist furchtbar und so weiter. Ja. Und da habe ich dann einfach gesehen, dass es scheinbar einen großen Unterschied gibt in der Beschäftigung, auch von diesen Kräften her oder so, oder generell zwischen Sterben und Tod. Ja. Diese Kräfte beschäftigen sich mit Sterben oder Altenpflege und so weiter, die haben durchaus Sterbebegleitung. Nur ist halt dieses Sterben, ist nur ein Prozess im Leben und ist so die letzte Phase sozusagen zwischen Sein und Nichtsein, aber es ist ein Prozess, der nur im Leben stattfindet. Und man kann mit sterbenden Menschen vielfach nur reden, man kann sich in sterbenden Menschen versuchen, vielleicht da einzufühlen und aus dieser Erkenntnis heraus dann einfach auch Dinge generieren oder destillieren, die man dann in wunderbarer Weise anwenden kann, ne, was die Hospizbegleitung und so ja wunderbar macht und die Palliativleute. Aber es heißt so nüchtern eben, ne, Sterben ist nicht mehr, wenn ein Toter vor uns liegt. Und ich habe dann einfach gesehen, dass es für die Kräfte oft eine ganz große Herausforderung ist oder ein großer Unterschied ist, einerseits zu wissen, dass der Patient oder wer immer der Klient sterbend ist, als wenn er dann, der dann tatsächlich tot vor mir liegt. Ja? Und genauso geht es auch den Angehörigen. Ja? Ich habe immer wieder gemerkt, in der Arbeit mit den Leuten, dass es scheinbar ganz schwer vorwegnehmbar ist, zu wissen, dass mein Angehöriger sterben wird, ja, und das zu wegzunehmen, sozusagen, wie es dann ist, wenn er tot ist. Weil wenn Vater, Mutter, Oma, Schwester, Bruder, wer immer, dann tatsächlich tot vor mir liegt, ja. Das ist so schwer fassbar und das kann man scheinbar nicht vorwegnehmen oder irgendwie begleiten oder, ja. Das ist einfach eine große Herausforderung und, so ist es dann entstanden, dass ich dann gesehen habe, okay, gerade diesen Kräften fehlt der Umgang oder die Auseinandersetzung mit dem Leichnam, mit dem toten Körper. Und so hat das dann angefangen und ich biete jetzt in diesen Seminaren halt an, ja, eben die konkrete Auseinandersetzung mit dem toten Körper. Ja, der macht ganz viel mit uns. Das ist nicht nur, da macht man nicht nur so eine fachlich-sachliche Betrachtung, ja, vielleicht was Todeszeichen oder biologische Dinge oder so weiter, sondern auch phänomenologische Dinge. Was macht der tote Körper mit uns? Was spiegelt er uns? Stellt uns vor irrsinnige Herausforderungen? Warum ist es für viele Kräfte eine große Herausforderung, eine große Überwindung, einen toten Körper zu berühren? Ja? Und darum geht's. Und es geht mir auch um die Vermittlung von einer, ich will es gar nicht sagen Kompetenz, aber mal ein sich einlassen auch. Es geht um eine intensive Auseinandersetzung auch in der Begegnung mit den Angehörigen, mit dem Schmerz, mit der hilflosen Ohnmacht, die Kräfte da oft schauen müssen in dieser Situation. Damit setzen wir uns intensiv auseinander. Und der Grund, warum wir uns auch so intensiv mit dem verstorbenen Körper auseinandersetzen oder warum ich das mache, hat folgenden Grund, weil durch die Unsicherheit der Kräfte, die da herum sind, im Todesfall oftmals, aufgrund der Unsicherheit im Umgang mit dem toten Körper oft der Zugriff zum Verstorbenen, den Angehörigen verwehrt wird. Also den Angehörigen wird oft der Zugriff zum verstorbenen Körper verwehrt. Ja, und das ist eine furchtbar dramatische Sache. Ja, und da werde ich ganz narrisch, wenn ich irgendwas höre, dass das wieder irgendwie mit mir in Vorträgen oder in Seminaren mehr Dinge erzählt, dass man eben das bei Sohn, Tochter, Vater, Oma nicht ermöglicht hat. Also weil es für die Angehörigen immens wichtig ist, den Tod in diesem doppelten Wortsinn zu begreifen zu können. Ja? Und da geht es darum, da geht es mir dann auch nicht darum, dass man Menschen das, soll ich sagen, dass man das sagen, das muss machen, weil es ganz wichtig für die Trauer, sondern Menschen müssen eingeladen werden dazu. Also fördern und nicht fordern heißt es da, aber es ist ganz wichtig. Und wann ein großes Phänomen in unserer Kultur auch gerade, das ich wahrnehme, ist einfach ein totales Verschwinden des toten Körpers. Ja, also der Leichnam wird ungeheuer rasch sofort aus dem Blickfeld der Lebenden entzogen. Ja, wird sofort irgendwo hingeschafft. Ja, meistens liegt er irgendwo, wo, ne, wer so Räume kennt, sind meistens nicht schön. Meistens irgendwo im Keller, meistens irgendwo ganz hinten und wo nur wenig Leute Zutritt haben. Und wenn man schauen will, wie eine Gesellschaft mit dem Tod umgeht, ist es relativ einfach, wenn man das feststellen kann, da braucht man gar nicht groß irgendwie andere Dinge anschauen, sondern man muss nur schauen, wie geht eine Gesellschaft mit dem toten Körper um. Ja, also, weil wir haben vom Tod, man sagt so, der Leichnam ist so das einzig sinnlich wahrnehmbare Zeugnis des Todes, das wir haben. Sonst haben wir vom Tod nichts. Wir können darüber nachdenken, wir wissen, dass wir sterben und so weiter, aber wir haben keine Erkenntnis gewinnt über den Tod. Wir wissen es nicht, wie es sein wird, wenn wir tot sind und so. Übrigens auch eine große Sache, das mit dem konfrontiert uns auch der tote Körper, mit dieser Widersprüchlichkeit sozusagen der Todeserfahrung, dass wir zwar wissen, dass wir sterben werden, aber nicht wissen, wie es ist, wenn wir tot sind. Und jetzt bin ich abgeschweift, was wollte ich jetzt sagen? Du hast auch nicht aufgepasst.
Doch, ich habe schon aufgepasst, aber ich weiß nicht, was
du sagen. Nein, ich wollte noch was sagen. Bitte? Das gehört, danke, okay. Ja, genau. Es ist ein, danke, ja. Und man sagt eben auch, indem wir, ne, nichts über den Tod wissen und nichts sonst haben, das einzig sinnlich Wahrnehmbare, das wir haben, ist der Leichnam. Jetzt könnte man auch sagen, wir erfahren Tote und kein Tod. Ja. Also, man kann den Leichnam auch durchaus mit diesem Tod gleichsetzen. Und so wie wir gesellschaftlich damit umgehen, ne, so gehen wir dann auch mit dem Tod um, logischerweise. Und eben, der Leichnam wird sehr, sehr rasch aus dem Blickfeld entzogen, wird oftmals den Angehörigen wird der Zugang sehr erschwert oder oft auch gar nicht ermöglicht. Ja. Mir geht es auch darum, in so Vorträgen wie da heute auch um ein bisschen aufzuklären, dass man als Angehöriger das darf. Ja. Also wir glauben immer, jetzt kommt der Bestatter und der macht es und der wird schon wissen, wie das geht und der sagt dann auch, was man noch darf und was nicht. Aber es ist mir sehr wichtig, den Angehörigen zu vermitteln, ja, oder überhaupt den Menschen kundzutun, dass man, wenn ich meinen verstorbenen Angehörigen die nächsten drei Tage fünfmal anschauen will, dann schaue ich mir fünfmal an. Ja, also, wenn ich bei ihm sein will. Ja, das ist ganz wichtig. Ne. Oft werden so Dinge auch mit so fadenscheinigen Begründungen wie der Hygiene oder so verwehrt. Ja, dass man sagt, vielleicht einen Verstorbenen darf man nicht mehr daheim aufbohren aus hygienischen Gründen oder so. Ja, es kann Fälle geben, wo das vielleicht so ist, aber im Normalfall überhaupt nicht. Ne. Und was spricht dagegen, wenn man vielleicht, das wissen vielleicht auch Menschen nicht, was spricht dagegen, wenn jetzt ein Angehöriger im Krankenhaus verstirbt, dass man den nur mal zu sich heimbringen lässt. Ja, also das war alles sehr wünschenswert. Und wie gesagt, darum geht's mir. Wie du gesagt hast, da habe ich mich auseinandergesetzt oder setze ich mich gerade auseinander, so ein bisschen sozialwissenschaftlich nur damit. Also ich schreibe eine Doktorarbeit drüber, über dieses Phänomen Leichnam und vor allem ganz konkret, ne, wie gehen so bestimmte Berufsgruppen, eben gerade halt natürlich primär der Bestatter, der Leichenberuf des Bestatters, wie gehen die mit diesem toten Körper um? Nicht nur jetzt vom Handling her, sondern auch emotional, psychologisch und in dieser Arbeit, das ist also eine psychoanalytische Sozialforschung sozusagen, Feldforschung, so vielleicht Professor Giertler kennt man vielleicht, da denn sein methodologischer Geist steckt da dahinter. Und ja, was konnte ich da noch sagen jetzt, dass man nicht zweit, ich darf ja nicht lang reden, hat mir die Barbara gesagt, darum springe ich jetzt nur so mal um. Frag mich was.
Okay, können wir gerne machen.
Also ich weil wenn ich da jetzt anfange, wenn wir eintauchen in den Leichnam, in das Phänomen Leiche, was der Leichnam mit uns macht und das Leichentabu und dergleichen, was da alles wirksam wird, dann geht's dahin. Und man kann den Leichnam aus vielen Ebenen betrachten. Eben auch nur eine zentrale Botschaft, also ein zentrales Anliegen meiner Arbeit ist es auch, das sage ich vielleicht noch, eben wie ich schon gesagt habe, den Kräften oder allen interessierten Menschen sozusagen die Auseinandersetzung auch, was macht es mit mir, wenn ich Angehörigen begegne in diesen ersten Stunden und Tagen, ja, in diesem hilflosen, ohnmächtigen Schmerz, ja, wie gehen wir damit um? Es ist oft nicht leicht und auch diese heftigen Emotionen, der heftige Schmerz der Angehörigen wird, finde ich, gerade in unserer Zeit gerade zu sehr vergefährlicht. Ja? Also, dass das ganz gefährlich ist, wenn Leute irgendwie dem Schmerz erliegen und da darf man nur Experten zubelassen. Ja, ich darf sagen, das ist ein ganz normaler mitmenschlicher Akt, wenn von der Nachbarin wer stirbt, dass man zu der gehen kann. Ja, und da möchte ich die Leute auch wieder, also die Pflegekräfte lernen bei mir jetzt kein Handwerkszeug, erstens, zweitens, drittens, sondern es geht einfach um einmal ein tiefes sich einlassen, was macht mit mir, ne, was macht's mit mir, wenn ich so einem ohnmächtigen, hilflosen Schmerz ansichtig werde. Man darf nicht vergessen, mir geht's da um diese Situation, vor der die Kräfte sich oft finden, den Verstorbenen da zu haben und die Angehörigen in einem Raum, ja. Diese Situation zu haben, diese Situation zu schauen, diese Situation zu halten, darum geht's mir. Ne? Und zu wissen, dass ich nichts tun kann. Oder nichts wegnehmen kann, nichts gescheit sagen kann, nichts wegtrösten kann. Diese Situation muss man einfach schauen und halten können, als wissender Zeuge sozusagen daneben stehen, wie ich in der Bestattung heute, wo ich die 10 Jahre gemacht habe. Und darum geht's mir einfach. Ja, dass die Leute da mal ein bisschen so eine Art in einem Flugsimulator-Training in so einem Seminar, schauen wir uns das einmal an. Und da weiß ich jetzt keine gescheiten Sachen dazu, was habe ich keine Ablaufpläne, ne? Sondern ich würde ermutigen, dass sich die Menschen da auf eine Intuition verlassen und dass wir das ja alle kennen. Ne? Also genau. Und gerade bei so Berufskräften will ich auch noch ein bisschen entgegenwirken über diesen Begriff der Abgrenzung, der immer gefordert wird, man muss sich abgrenzen können und so, das ist halt ein bisschen kritisch zu betrachten und da will ich auch ein bisschen angehen dagegen. Also es geht schon auch darum, wie kann man das als Fachkraft dann auch damit umgehen nachher oder so. Ja. Aber ja, das sind so die zwei Aspekte, toter Körper und Schmerz der Angehörigen und ja.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir ins Gespräch mit Martin Brein. Deswegen sind wir ja da, nützen wir die Zeit. Vielleicht als Einstiegsfrage, was mich so berührt hat, was uns vielleicht eh gleich tief führt. Warum können wir Leichen nicht berühren? Oder haben wir so Hemmungen davon?
Da kommen wir jetzt, das geht jetzt schon los. Und, ja. Naja, es gibt so das Phänomen, also es gibt so die Beschreibung auch in der Theorie. Also was auch noch wichtig ist, ist auch noch ganz interessant, dass der Leichnam nirgends mehr vorkommt. Gell? Also der Leichnam, der kommt auch in der Literatur nirgends vor. Also es gibt jetzt kein, ich habe jetzt für meine Doktorarbeit, war es gut, wenn man wegen der Theorie wo finden würde, es gibt im deutschen Sprachraum eine Handvoll Arbeiten, wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit dem Leichnam beschäftigen. Ja? Und da, das sind meistens Soziologen oder Ethnologen und da bin ich mir oft gar nicht sicher, ob die jemals selber irgendwie einen Verstorbenen in der Hand gehabt haben. Dieses Berühren, man sagt, es gibt ein sogenanntes Leichentabu. Ja, es gibt ein sogenanntes Leichentabu und dieses Leichentabu ist primär Berührungsverbot. Ja, Tabu hat ja immer den Sinn, auch die Gesellschaft oder die Allgemeinheit vor Gefahr und Bedrohung zu schützen. Also da sieht man schon, dass man in den Leichnam auch immer Gefährlichkeit und Gefahr hineinprojizieren. Ja, und der Leichnam unterliegt sozusagen dem Tabu. Ja, und wenn wir jetzt einen Leichnam berühren, ja, dann brechen wir dieses Tabu. Und dieses Unbehagen, das Kräfte da erleben, ja, Pflegekräfte, Einsatzkräfte erleben, einen Leichnam zu berühren, macht was mit an. Also es fühlt sich für viel komisch an, für 50% in etwa der Kräfte. Und da sagt man, das ist sozusagen die Rache für das verletzte Tabu. Und dass das keine bloße Theorie ist, das lässt sich ganz gut belegen, dass das wirklich in unserer Gesellschaft auch noch gibt, dieses Leichentabu, dieses Berührungsverbot. Weil man dann nur schauen muss, umgekehrt, wie geht man mit Menschen um, die dieses Tabu brechen. Jetzt gibt es ja Menschen, die dieses Tabu berufsmäßig brechen müssen, der Bestatter, der Prosekturgehilfe und so weiter. Ja. Und man sagt dann, ne, also die Strafe für diesen Tabubruch Die erste Strafe dafür ist der Abbruch sozialer Kommunikation. Also der das Tabu bricht, wird selbst Tabu, und die erste Strafe ist der Abbruch sozialer Kommunikation. Und wenn es 10 Jahre bestattet worden, können Sie ein Bierchen drüber schreiben, wie das soziale Umfeld mit einem umgeht, wenn man bestattet ist. Wir haben Heime, Altenheime gehabt, wo uns die Pflegekräfte nicht die Hand gegeben haben. Ja? Weil, voll Teufel. Ja? Und das ist tatsächlich so. Also das ist tatsächlich so. Also da gibt's, das ist nur eine harmlose Geschichte. Ja, da habe ich noch ganz andere. Und das ist wirksam. Ja, das ist wirksam. Der Leichnam ist nach wie vor auch, ne, wird als gefährlich, auch auf der biologischen Ebene. Es gibt immer nur diesen Mythos Leichengift. Ja, das ist völliger Blödsinn. Ne? Oder nein, man hat auch so das Gefühl, das können ganz viele Leute bestätigen, die beruflich mit Verstorbenen zu tun haben, dass wenn man einen Verstorbenen berührt hat, man so das Gefühl hat, ja, also man möchte jetzt 3-mal mehr desinfizieren und man hätte am liebsten 5 Handschuhe angehabt, ja, das berichten ganz viele Leute. Pflegekräfte berichten oft, dass sie einen ganzen Tag Menschen pflegen und körperlich sehr intim und nahe kommen, und sobald sie einmal einen Verstorbenen versorgt haben, haben sie das Gefühl, sie müssen das Gewand wegtun. Ja. Also es ist auch so, ne, als würde sie die gefährliche Ladung, die da so der Leiche anhaftet, ja, übertragen können. Ja, also ansteckend sein. Ja. Und das ist wirksam. Warum natürlich dieses Leichentabu, dieser Tabubruch nur bei Berufsgruppen wirksam wird, das ausschließlich mit Leichen zu tun haben. Ne? Das könnte man sagen, ja, das könnte den Pflegekräften genauso gehen. Ne? Dann sagt, was, du bist Altenpflegerin, bitte dafür, ne? Und so, greif nicht an. Ja? Das ist ja nicht. Das ist nicht der Fall. Ja? Das ist nicht der Fall. Aber, weil diese Berufsgruppen haben eine ganz andere primäre Aufgabe. Ne? Leben irgendwie zu erhalten, zu pflegen, zu hegen und so weiter. Und der Held ist immer schon der gewesen, der Leben zurückbringt. Ne? Also die Einsatzkraft, die Pflegekraft, das sind Helden, die sind immer schon, ne, bringen Leben zurück, und das war in der Mythologie, in der Geschichte, in den Märchen, das sind immer schon die Helden. Ne? Und der schon wieder bestattet oder Prosekturgehilfe, da ist nichts mehr mit zurückbringen, ne? Der tut nur mehr das, und da ist, fällt halt das weg. Und der, ne? Also das ist ganz stark wirksam. Es gibt nur eine einzige Untersuchung, die mir bekannt ist. Ist auch interessant, über das wird überhaupt nicht geredet, auch mit den Pflegekräften oder Einsatzkräften, kein Thema, das ganze Thema, obwohl es ein Riesenthema ist für sie, ja, ganz spannend, ne, es gibt nur eine einzige Untersuchung, wo, das war in Wien, der Herr Steffenelle und der Krankenschwester zusammen haben das gemacht, die haben Ärzte und Pflegekräfte befragt, und 50% der Pflegekräfte und Ärzte haben angegeben, dass sie die Gefühle in der Begegnung mit dem toten Körper und im Berühren mit dem toten, das Berühren des toten Körpers, dass sich das nie ändert. Trotz langjähriger Berufserfahrung, trotz wiederholter Begegnung ändert sich das nicht. Sie erleben immer wieder die gleichen Emotionen, Angst, Abscheu, Unbehagen bis hin zum Ekel. Ja, bei den anderen 50% ändert sich möglicherweise mit der Zeit, oder manche haben das gar nicht, andere erleben das nur als friedvoll und angenehm, und das ist, passt da. Ich kann auch in meinen Seminaren niemanden die Angst vom toten Körper wegnehmen. Ich kann nur aufzeigen, dass diese Angst vom toten Körper möglicherweise kulturell in der Kollektivseele so tief drinnen sitzt, dass er eher eine negative Reaktion vielleicht dann oder Unbehagen erlebt, dass das psychobindestrich logisch ist und man nicht falsch im Job ist oder so. Ja, es passiert oft, dass man Pflegekräften sagt, ja, wenn du das was machst, bist du falsch, weil das gehört zu dem Beruf. Das ist auch Blödsinn, also da will ich auch ein wenig angehen dagegen, ja. Also bei mir hat das als Bestatter auch 10 Jahre lang, ja, das, bei mir war es nicht so, dass sich das ganz geändert hat, dass es weg war, sondern es ist immer so auf und an. Das hängt da viel von der Tagesverfassung ab. Überhaupt die Angst da, die Furcht, das ist ein ganz großes Thema. Alles, was mit direktem Tod in dieser Direktheit und Dichte zu tun hat, steht unsere Rationalität auf ganz dünnem Eis. Auf ganz dünnem Eis. Ja, unsere rationale, naturwissenschaftliche Aufgeklärtheit. Auf ganz dünnem Boden. Ja, also schon einen Raum zu betreten, wo man weiß, da liegt der Verstorbene drin, macht was mit uns und lässt uns ganz, ganz demütig werden, und so, wie wenn man in der Kirche geht, ja, so eine heilige Scheu hat man da. Ja. Und auch wenn man nur vermutet, dass wo ein Verstorbener liegt, ja, kommt es schon. Ja. Also es ist eine ganz große Sache, die ganz tief sitzt, kulturell glaube ich auch. Und so Reaktionen sind halt dann unter Anführungszeichen teilweise normal.
Ja, gibt es Kulturen, wo das anders ist? Kennst du da was?
Nein. Also, ich kenne nicht mehr als wie alle anderen auch vielleicht, im Fernsehen tut oder was, aber kann man nicht mit allem beschäftigen. Aber, weil wenn man sich, wenn man, wenn man sich, wir wissen, man weiß nicht, natürlich, wenn ich oft so Berichte sehe, so aus dem arabischen Raum oder vielleicht dann, wo was passiert ist und was da sagen, dann sieht man oft, dass die da Verstorbene durch die Straßen tragen, offen, mehr oder weniger, und jeder will dazu und jeder will ihn angreifen irgendwie. Ne? Also das, ja, möglicherweise, ich weiß nicht, es ist ja bei uns auch nicht nur so. Ne? Es ist ja nicht nur so. Wir Verstorbene werden ja oftmals, oder auch der Körper, ne? Man sagt, dieses Tabu, das Leichentabu ist ja ambivalent. Tabu ist ja ein ambivalenter Begriff. Ne? Man meint einerseits unrein heilig, unrein gefährlich, andererseits heilig geweiht. Ne? Wir dann ja oft bei bestimmten Menschen, ne? So wie vom Papst Johannes Paul, ne? Das Blut und Herzen, was es ist, wird dann, ne? Und so, das wird dann durchaus, werden dann heilige Dinge, die uns Kraft spenden sollen und so Sachen. Ne? Aber da, das ist, nein, da, wenn ich mich da beschäftige, dann ist man gleich wieder weg vom, da ist man dann so schnell in Kulturen und dann ist man schnell weg vom Leichnam. Mhm. Irgendwie bei uns.
Einen Moment, warten Sie bitte noch ganz kurz aufs Mikrofon. Dann haben wir das auch, genau.
Meine Danke Frage sehr. Ist, sehen Sie das Tabu nur bei Menschen, die arbeiten, die in der Arbeit haben, den Umgang mit den Leichen, oder auch bei Angehörigen? Weil das ist ja ein Unterschied, ob ich den Menschen als nahe,
ja,
nahe einen Angehörigen hatte. Ja. Da ist ja anders, oder? Mhm.
Also, ja, da kann man beides erleben. Also ich habe immer wieder, ich habe schon vielfach angehörige Menschen erlebt, die den verstorbenen Angehörigen, und das klassische Beispiel war das, dass Menschen den Angehörigen daheim pflegen. Das ist schon über Jahre vielleicht. Ja. Und dann stirbt er und dann sind wir gekommen, nach 2-3 Stunden, und die Angehörigen haben den Verstorbenen in die 2-3 Stunden nicht angegriffen und haben dann uns gefragt, darf man nicht mehr angreifen? Ja, das gibt's schon. Ja, das gibt's schon. Ja. Und natürlich ist es auch noch mal ein großer Unterschied. Das eher negative möglicherweise, also die Tendenz sicher schon, die negativen Emotionen dem toten Körper gegenüber, gerade was das Berühren betrifft, sind sicher stärker angesichts einer fremden Leiche. Also wenn das mehr angehörig ist. Ja. Weil, sie natürlich, also als Angehöriger ist das, nein, so die gemeinsam geliebte Wirklichkeit und es ist der Mensch, ja. Es kommt ja da noch viel mehr dazu bei diesen Berufsgruppen auch, die müssen, ne, das Abstrahieren von der Persönlichkeit und so weiter. Es ist ja dann auch die Frage, was ist ein Leichnam, Sache oder Person? Ne, weil das ist gar nicht so einfach für Berufskräfte. Ist das jetzt eine Sache, mit der man irgendwie umgekommen, wurscht, oder ist das eine Person noch? Ist gar nicht so leicht. Ne? Weil ich würde mal sagen, das ist eine Person. Ne? Aber viele Berufsgruppen müssen abstrahieren von dieser Persönlichkeit. Kein Prosekturgehilfe könnte das machen, was er da macht, wenn der nicht abstrahiert von der Persönlichkeit. Ne? Und es ist ein Gesetz noch, im österreichischen Recht noch, ist die Leiche eine Sache.
Ja. Ich habe eine Frage. Ist diese Angst vor dem Leichnam nicht eine moderne Erscheinung? Wie waren die Rituale früher?
Ja.
Wie meine Mutter verstorben ist, hat mir wer geholfen von der Palliativ. Wir haben die Leiche gewaschen zusammen und haben sie auch gemeinsam angezogen. Ich habe sie daher sehr stark berührt. Und das hat den Effekt gehabt, den Sie ja schildern.
Ja.
Und ich denke, dass die Rituale früher so waren. Und das haben die Angehörigen gemacht.
Genau. Das ist ja ein Problem. Ne? Also ein Problem, da haben Sie vollkommen recht. Ne? Früher war man damit konfrontiert, dass halt der Mensch daheim war und daheim gestorben ist. Und man dann auch mit dem toten Körper umgehen hat müssen. Was man da vielleicht vermuten kann, auch, ist, wir beklagen ja heute, dass so die ganzen Rituale um den Tod verschwinden und so weiter, ja, und dass wir keine in Gemeinschaft praktizierten und gültigen Rituale und Regeln mehr haben, ja. Der Verdacht aber neu, ne, wenn man da so ein bisschen schaut, dass diese ganzen Rituale so um den Tod herum auch eine Funktion haben, unter anderem auch eine Funktion haben, nämlich auch die Funktion sozusagen, die Angst der Überlebenden ein bisschen zu bändigen, ja, also dieses Chaos, das der Tod da verbreitet, ne, dieses Chaos, das da jetzt in unseren Kosmos einbricht, dieses Chaos wieder ein bisschen zu ordnen. Ne? Und wenn ich den Leichnam nicht da habe, dieses Chaos, das jetzt da nicht einbricht, brauche ich keine Rituale mehr. Ne? Weil das Thema wird verprofessionalisiert, da kommen irgendwelche Berufsgruppen, die machen das und fertig. Ne? Die Angehörigen haben einen Verstorbenen, der stirbt im Krankenhaus, dann gehen die Angehörigen zum Bestatter, ne? Und dann sagen sie, ja, und in 3 Tagen treffen wir uns am Friedhof. Ne? Da haben wir dann beten und am nächsten Tag beerdigen. Aus. Ne? Und also ich habe so den Verdacht, ne, wenn man jetzt die Verstorbenen wieder zu den Lebenden zurückführt, dann haben wir die Rituale sicher gleich wieder da. ne? Weil wir die scheinbar brauchen, um das Ganze zu handeln und auch ein bisschen zu entängstigen. Ja. Brauchen wir jetzt so nicht. Ne? Weil diese Verprofessionalisierung, die da läuft, ne? Also dass der Tod sofort entzogen wird und was weiß ich, das befreit uns ja auch vom Wirklichkeitsdruck des Todes. Ne? Also, genau.
Danke, dann waren Sie dran. Also vorher Sie, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, weiß nicht.
Also. Ich bin Priester am Klinikum Wels, aber war ab 4. November 87 fast 20 Jahre im AKH in Linz.
Ja.
Und das Stichwort Chaos ist für mich sehr wichtig, auch in einem anderen Zusammenhang. Ich erlebe das öfter. Es passiert etwas ganz Abruptes, so wie vor circa 7 Wochen eine kaum 19-Jährige verunglückt tödlich auf dem Weg in die Arbeit. Und das um 4.20 Uhr in der Früh. Und dann bist du als Priester ja nicht Tag und Nacht im Wachdienst. Das würden wir nicht schaffen. Aber man ist auf Abruf bereit. Und dann kommt der Arzt her und sagt dir, hallo, kommen Sie, dringend. Mhm. Und ich sage dann, bitte, ich bin durchgeschwitzt, ich komme gerade aus dem Bett und ich will mich einstellen auf die Situation und es dauert 15 Minuten. Mhm. Und 5 Minuten später ruft der Arzt wieder an, warum sind Sie noch nicht da? Mhm. Tut mir leid, ich bin im Kommen, aber diese 10 Minuten brauche ich jetzt noch. Also ich halte sehr dafür, dass man alles tut als jemand, der in diesem Bereich professionell mitwirkt, das Chaos zu minimieren.
Genau.
Und das minimiert man nicht, indem man dann volle Bulle sofort halb schlaftrunken noch hineinrast in diese Situation.
Ja.
Das ist das eine. Ich bin in dieser Sache noch etwas aggressiv, wie Sie merken.
Ja.
Und das andere ist, was ich sehr oft merke in den letzten 26 Jahren, ist, dass Angehörige Kindern nicht zutrauen, dass sie gut umgehen können mit Sterben und Tod. Besser als viele von uns Erwachsenen. Und dass zum Teil auch das professionelle Personal dann versucht, das nicht zu ermutigen, dass Angehörige ihre Kinder auch mitnehmen, zum Abschied nehmen. Ich halte das für sehr, sehr wichtig, dazu zu ermutigen, Kinder einzubeziehen.
Ja, unbedingt. Ja.
Dankeschön.
Vor allem darf ich da noch... Darf ich da?
Ja, bitte, sicherlich.
Weiß ich nicht, was ich dir erfahre. Das ist, da gebe ich dir vollkommen recht, gerade mit den Kindern. Also, ne, das ist natürlich, war nicht so leicht, weil wir wir haben keinen Umgang mehr mit dem Tod. Ne? Den haben wir ja natürlich verlernt. Also aufgrund, so wie wir heute den Tod handhaben und der verprofessionalisiert wird einfach, ne? Und so wie jeder Lebensbereich. Ne? Wie jeder Lebensbereich verprofessionalisiert wird und alles findet in Institutionen statt. Jetzt haben wir auch keinen Umgang mehr damit. Ne? Gestorben wird in der Regel im hohen Lebensalter und dann in der Institution. Ne? Und logisch, also das ist auch eine logische Folge unserer Zivilisationsstufe, ne? Wie wir das gerade handhaben. Ne? Und ist klar, wann dann sowas eintritt, ne, dann kennen die Kräfte da oder auch die Angehörigen wissen überhaupt nicht, wie tun und ich habe da Leuten auch immer geraten, natürlich das zu tun, dass die Kinder zum Beispiel mitnehmen, schauen aber an, je nachdem, auf welchen emotionalen Teppich sie selber gerade stehen. Ne. Also nicht jetzt, dass die Kinder nicht sehen dürfen, dass die Eltern jetzt da auch bitterlichst um den Verstorbenen weinen, das meine ich nicht. Ne. Aber wenn die Eltern selber da oder furchtbare Ängste ausstehen, dass sie mit dem Kind da jetzt irgendwas anrichten, damit oder so, wenn sie es gar nicht da holen können, dann okay, dann ja. Aber da haben sie vollkommen recht. Ja. Danke.
Bitte schön.
Moment. Fast alle Angehörigen aus meiner engeren Verwandtschaft haben sich einäschern lassen. Ich finde, dass das wohl die rationellste Methode ist, einen toten Körper zu entsorgen. Und ich denke sogar daran, im Falle meines Todes diesen der Anatomie zur Verfügung zu stellen, was mir insofern nahe liegt, als mein Vater Pathologe war. Und dazu eine fast skurrile Bemerkung. Eine gute Bekannte aus dem Musiktheaterbereich, umgeben von Juristen und deren Frauen und Kindern, die hat mich unlängst gefragt, wie ich damit lebe, dass mein Vater Pathologe ist. Sie meint offenbar, oder sie setzt offenbar den Pathologen gleich dem Thanatologen. Und mich hat interessieren, ob Charon, ein Fährmann aus der griechischen Mythologie, der also entweder die Toten oder vielleicht auch schon die toten Seelen über den Hades setzt, ob der zum Beispiel mit dem Begriff Thanatologe bezeichnet werden könnte. Das ist die eine Frage.
Gut, dann machen wir mal die eine Frage.
Das weiß ich nicht. Also ich kann nichts sagen dazu. Da müsste man selber fragen, aber ich weiß nicht. Also, ich kann, vor allem habe ich das noch nie, wie haben Sie es denn genannt? Cameron, oder wie?
Thanatologe.
Na ja, ja, aber den Fährmann, den kenne ich nur anders.
Fährmann heißt Charon.
Ach so, na.
Es mag andere Bezeichnungen für
genau, den Fährmann. Genau, ich kenne irgendeinen anderen, ne? Da gibt's den, wie heißt der?
Und im Antiquitätengeschäft Buchinger in der Marienstraße, da gibt's eine sehr interessante und schöne Farblithografie von Salvador Dalí. Auf dieser ist dargestellt, wie Charon sein Boot über den Hades setzt.
Gut, dürfte ich Sie bitten, dass wir dann die zweite Frage, wir haben schon so viele, die Sie gemeldet haben.
Aber nur noch eine Frage.
Bitte die Frage noch.
Wieso muss Sterben und alles, was damit verbunden ist, zum Beispiel eine Überführung von 40 Jahre in der Erde liegenden Asche zweier Ehepartner, wieso muss das so kompliziert und dadurch teuer sein? Können Sie mir das erklären?
Dankeschön.
Da wirst du nicht mal einen von der Friedhofsverwaltung da haben. Aber alles, was mit dem Tod zu tun hat, ist teuer, das weiß ich. Ja. Und kompliziert ist deswegen, weil natürlich das schon strengen rechtlichen Dingen unterliegen muss alles. Ja, weil man kann nicht einfach Holodrial irgendwelche Urnen irgendwo herumführen und ausgraben, wie man meint. Also das geht natürlich, das muss schon ganz klar streng geregelt sein. Ne? Also, aber warum, das wissen Sie, das Gesetzgebungs-, es gibt ein Bestattungsgesetz. Ja, freilich, ja. Kann ich nicht, das ist eine Verwaltungssache, ganz, also das ist
Gut, dann machen wir weiter, die Dame.
Ja, und zwar, mein Name ist Hofer, mein Vater ist vor einem halben Jahr verstorben und ich möchte nur dazu sagen, der Priester, der vorher gesprochen hat, wir haben verzweifelt versucht, 2 Stunden lang einen Priester zu organisieren im Krankenhaus und nachdem wir unseren Pfarrer nicht erreicht haben, es war übrigens 10 Uhr Vormittag, der Tod, wir haben ab 8 Uhr versucht, war eigentlich nur die Meldung des Krankenhausseelsorgers, er hat vor 14 Tagen die letzten heiligen Sakramente erhalten, das müsste genügen. Mhm. Er hat jetzt keine Zeit.
Okay.
Das ist das eine. Ja. Und das zweite vielleicht auch nur, ich war bis zum Schluss dabei und habe dann selber auch bei der Aufbahrung meinen Vater noch einmal berührt. Ich habe das Glück dazu gehabt, es war eine Putzfrau von uns, die aus Bosnien kommt, dabei. Die hat mir eigentlich die Hand gehalten, es war ein sehr, sehr berührendes Verfahren eigentlich, beziehungsweise berührender Moment, der sehr erhaben war für mich und die gehen anders um. Also es ist so, auch zu dieser Frage, die Sie vorher gestellt haben, da wird der Tote aufgebahrt, da verabschieden sich alle und die berühren ihn. Und sie hat mir immer wieder gesagt, das ist dein Vater, warum berührst du ihn nicht? Und
genau.
Das war sehr schön, muss ich sagen.
Ja. Und dieses, wie Sie, danke, weil wie Sie gesagt haben, darf ich Sie nur schnell fragen, die Berührung und so, das war ja schon bei der Aufbahrung.
Das war bei der Aufbahrung 5 Tage später.
Genau, da möchte ich nämlich auch, da weise ich auch immer, die vor allem die Pflegekräfte und so weiter darauf hin oder alle Menschen darauf hin. Es macht einen großen Unterschied, sie vom Angehörigen Verstorbenen zu verabschieden, ob der jetzt dort im Krankenhaus liegt und ich mich verabschiede oder dann nur mal im Sarg. Ja, das ist ganz was anderes von der Wahrnehmung her. Ne? In einem Krankenhaus verabschiedet man sich nicht von einem Verstorbenen. Also schon, ne, der liegt jetzt da im Bett, aber es passt nicht. Ja, es ist da Krankenhaus, weiße Tücher, irgendwelche Pickel vielleicht und so, aber da die Angehörigen dort sitzen und beim Verstorbenen sein können, ist es für viele dann nur mal ein großer Realisierungsschritt, dann 1-2 Tage später den Angehörigen nur mal im Sarg zu haben. ja, dann nochmal zu berühren, weil dann ist der Körper ja schon wirklich kalt, ja, da ist dann das Begreifen nochmal ganz was anderes in seinem Gewand, so wie der ist, ja, das sind ganz wichtige Aspekte. Oft, ich habe schon oft gehört von Bestatterkollegen, dass die sagen, naja, das braucht man Angehörige eh nicht mehr ermöglichen, das anschauen, weil das können sie jetzt im Krankenhaus schon tun, ne, oft haben Pathologien, haben oft so auf Abschiedungsräume und so, aber das ist schon nochmal ganz was anderes, ja, für diese Realisierung, ja, das ist eine wichtige Sache.
Eine Frage hätte ich noch, und zwar, wie ist es, ich habe nur gehört in einem Altenheim, dass zum Beispiel, wenn jemand stirbt, zuerst die Herzfunktion stillsteht und zum Beispiel andere Organe, dass eigentlich der Tote oder der Leichnam noch längere Zeit hört.
Ah, das kann ich nicht sagen.
Ist das, wissen ja. Sie auch nicht. Das sagen viele Pflegerinnen, Schwestern auch in Krankenhäusern, dass da gehört sind oder andere.
Ja. Möglicherweise. Ich kenne das schon, ja, das stimmt schon, dass das kenne ich von Hospizleit und Palliativkräfte durchaus. Mhm, ja.
Dass man da noch spricht.
Genau, dass man da schon spricht. Man sieht da am Körper die Veränderung, nicht, dass sie sozusagen die Energie oder die Wärme auch schon anfangen zum Zurückziehen, zum Zentralisieren, dass man es an die Arme schon sieht, dass da jetzt das Leben weggeht oder so. Ja.
Noch eine Frage hätte ich, wie schaut es aus, zum Beispiel, wenn jemand, die meisten, zumindest die ich gesehen habe, haben den Mund offen. Und selber als Angehöriger denkt man nicht dran, dass man den Mund hält eigentlich in so einer Phase. Es kommt dann halt später jemand. Und dann ist es aber zum Beispiel so, dass jemand dann einfach eingebunden wird. Ja, wird das so gehandhabt oder hat man früher da ausgehängt oder sonstig?
Nein. Das wird immer so, das wird verschieden gehandhabt. Manche Menschen haben, also Pflegekräfte oft oder so erlebe, haben das wahnsinnige Bedürfnis, dass der Mund ja zu ist, weil man irgendwie Angst hat, dass das die Angehörigen schreckt. Und ich habe immer erlebt von angehörigen Menschen, dass die das ganz unterschiedlich wahrnehmen. Also viele Menschen schreckt es überhaupt nicht, wenn der einen Mund ein bisschen offen hat oder so. Ja, also ich habe da jetzt nie irgendwas Besonderes da, dass das jetzt irgendwie alles oben und schön ist oder so. Also wissen Sie, so wie es halt ist. Ja, eher. Also danke, gell? Danke.
Gut, wir haben jetzt schon ganz viele Wortmeldungen. Ich versuche, dass ich da einen Überblick
bewahre. Gut, dass ich früher nicht so viel gesagt habe, gell?
Dame in Rot, dann kommen Sie dran. Dann kommt der Herr, der schon das Mikrofon hat, ist dann der Dritte, dann die Dame da und dann sind Sie da und dann Sie und dann schauen wir, dass wir wieder sammeln, weil sonst vergisst ich, wer sich schon gemeldet.
Fragen Sie ruhig, weil ich
muss nur einen Überblick bewahren, damit Fragen wir keinen übergehen. Bitte schön.
Bei mir ist schon lange Zeit der Verdacht präsent, dass diese Tabuisierung des Themas Sterben und Tod von gewissen Institutionen in den letzten 50 Jahren sehr wohl gelenkt wurde. Weil heutzutage will ja niemand mehr etwas wissen über Sterben. Alt werden ist ein Tabuthema. Dass diese ganze Thematik gelenkt wird.
Ja.
Dass wir den Zugang zum Toten einfach verlieren,
auch genau.
den Augen
genau.
verlieren
genau.
und uns nicht mehr getrauen, über gewisse Bestimmungen uns hinwegzusetzen.
Genau. Danke vielmals. Ich weiß jetzt nicht, ob es gelenkt wird, ne, im Sinn von, dass da ein paar Bananen sitzen und sagen, das lenkt mir jetzt. Aber es ist, da haben Sie vollkommen recht, gell? Ja? Und wie Sie sagen, es will heute keiner was wissen darüber, stimmt überhaupt nicht. Schauen Sie her da, ne? Also, das stimmt gar nicht. Eben, wie Sie sagen, irgendwer muss einen Profit davon haben, dass das so ist. Und vor allem auch, ne, die Rede von der Verdrängung, da muss man vorsichtig sein. Also, ich bin mir nicht, also, verdrängen da mein Tod im psychoanalytischen Sinne mal gar nicht. Also, im genuinen Verdrängen, was der Freud gemeint hat damit, das darf man nicht, sonst könnte man überhaupt nicht reden oder eine Zeitung schreiben oder so Sachen. Das ist so sicher nicht. Was ist vielleicht ein wenig auslagern und so weiter, aber wie ich schon gesagt habe erst, ne, ist auch so eine logische Folge sozusagen unserer Zivilisationsstufe. Und ich hoffe eben, ich kann nicht mehr tun, als wie viel Vortragen und Seminare machen, ich hoffe eben wieder genau, was Sie sagen, dass Sie die Leute der Geschichte wieder selbst annehmen weitgehend. Ja? Dass man sagt, okay, lieber Bestatter, ich zahle dich, ne, ist eh klar, und aber ich schaffe an. Ne? Und so machen wir es und so machen wir es. Ne? Vollkommen klar, dass das unbequem wird, ne, oder so für viele, weil es halt Institutionen sind, ne, und das stört den Ablauf. Ne? Das ist ja vollkommen klar, ne? In einem Krankenhaus geht es nicht um Patienten, in der Schule geht es nicht um Schüler und bei der Bestattung geht es wenig um die Angehörigen, ne? Ist logisch, ne? Wie überall. Und da können aber nur natürlich, da können aber nur wir sozusagen die Allgemeinheit da oder was unternehmen, ne? Also indem wir sagen, nein, und das will ich so, ja? Genauso wie mit diesem Verwehren, ne? Dieses Zugriff verwehren auf den verstorbenen Angehörigen. Das ist ein furchtbares Drama, ja? ich tue nicht meine Branche da beschmutzen oder so. Also was ich habe durch meine Forschungsarbeit auch so drei Bundesländer so die Bestattungen überblickt. Und wie es halt in jedem Beruf ist, gibt es gute und schlechte. Ne? Also überhaupt keine Frage. Ganz wunderbare Leute, ganz wunderbare Bestatter, die echt alles tun für die Leute und so weiter. Aber wenn ich dann immer wieder so Sachen her, ne? So wie neulich eine Dame, so mittleren Alters, wo der Mann plötzlich am Herzinfarkt irgendwo ein bisschen auswärts gestorben ist und bis er dann hergebracht war am nächsten Tag und sie ruft dann den Bestatter an und der Bestatter sagt, nein, sie kann nicht mehr anschauen, aber erstens ist der Sarg schon zu und zweitens ist er kein schönes Leich mehr. Ja? Und da ist es mir wichtig jetzt, dass der Angehörige in der Situation, die es jetzt nicht da steht, ist mir klar, und da nicht aufbegehrt. Darum ist mir wichtig, dass viele Leute darüber Bescheid wissen, weil sie können zum Beispiel Anwältin für ihre Nachbarin sein und sagen so, dein Bestatter ruft jetzt zurück, ja, und dann sage ich, pass auf, in einer halben Stunde bin ich da und dann ist der Sarg offen. Und wenn nicht, dann rufe ich einen anderen Bestatter an. Der übernimmt das. Weil es ist auch wichtig, dass die Menschen wissen, dass das Bestattergewerbe frei ist. Okay? Das Monopol ist gefallen. Ich muss nicht den nehmen, der da bei mir im Ort sitzt. Ja? Und da gehört einfach, da bin ich noch dankbar, ja, weil das, wie sie sagen, gell? Also das selber in die Hand nehmen. Und da ist es halt wichtig, dass viele Menschen das auch machen, die nicht beruflich zu tun haben, weil der Angehörige selbst, der Betroffene tut, der steht das in der Situation, der legt es nicht im Bestatter an oder so. Ich meine, du bist woanders. Aber Menschen um ihn herum sollen Bescheid wissen. Ja? Und sie und wir alle sind Mitmenschen und Nachbarn und Freund und was weiß ich. Ja? Und das ist wichtig, ja. Danke, ja.
Danke.
Ich hätte eine Frage, und zwar, ist es nicht so, dass die Politik eigentlich durch die gesetzliche Grundlage das so schafft, dass wir in unserer Gesellschaft mit dem Tod oder diesen toten Menschen so umgehen, wie wir umgehen, weil, wenn ich nur dran denke, warum darf ich keinen Toten in meinem Auto von A nach B bringen? Mhm. Das ist eigentlich...
Was haben Sie für Auto?
Bitte?
Nein, was haben Sie für Auto?
Das ist ja wurscht, ich kann den Toten einsitzen und vor,
ja.
Von dort
dorthin. Nein, da haben Sie schon recht.
Das geht eigentlich in meinem Sinn in einen Berufsgruppenschutz, ist das, der durch irgendeine Politik dementsprechend gewünscht wird. Aber genau, das ist für mich nicht erklärbar.
Mhm. Da haben Sie schon recht, ne? Also dieses Bestattungsgesetz und so, das Leichenbestattungsgesetz, ne? Das schränkt natürlich massiv schon auch diese individuellen Handlungsmöglichkeiten ein, ne? Wie Sie sagen. Ne? Auf der anderen Seite, wenn, sage ich auch, ja, wenn es da nicht so strenge Gesetze gab und so, ja, und Abläufe, ich möchte nicht wissen, was viele Angehörige mit ihren Angehörigen machen taten. Ja. Also, nein, aber das meine ich ganz ernst, gell, das ist kein Scherz. Also, es ist nicht nur so, dass man mit Trauernden zu tun hat, Hinterbliebenen, wo das jetzt so ist, wie wir uns das vorstellen und wie wir das da handhaben, gell? Sondern wo man sagt, na, und jetzt muss ich das noch machen auch, ne? Also, wenn wir das nicht hätten, möchte ich nicht wissen, gell, wo da, wie das dann ausschaut oder was da passiert mit dem. Also ein bisschen, aber es stimmt, ne, diese überwertige Reglementierung und so, die hindert natürlich schon eigentlich Handlungsspielräume ein, ne? Also das stimmt schon, ne? Das stimmt schon, ja. Haben Sie schon recht, ja. Ja, freilich, ne?
Gut. Und dann haben wir eine weitere.
Sie haben da ein interessantes Aspekt geliefert, dass sogar bei den Ärzten 50% dieses Tabu kennen oder dieses, die Berührungsangst, den Leichnam zu berühren. Wenn man sich aber vor Augen hält, dass alle diese Ärzte während ihrer Studienzeit an Leichen herumgeschnippelt haben, die halt schon einige Monate im Formalin gelegen sind, dann erscheint mir das in irgendeiner Weise ein bisschen schizophren. Mhm. Noch schizophrener erscheint mir, wenn dann diese Leichen gefriergetrocknet werden und von einem Spezialisten präpariert werden, dann werden sie öffentlich ausgestellt und ganze Heerscharen.
Sie meinen Van Hagen und so weiter.
Ja, Körperwelten. Ja, 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 ja. Ganze Heerscharen pilgern dann hin und sehen sich das an.
Genau, ja. Danke, ja. Also das habe ich mir nie angeschaut, gell? Sowas, weil das ist für mich auch kein Thema, was Sie gesagt haben. Diese möglicherweise Spaltung, wie Sie das jetzt, oder Schizophrenie, wie Sie gemeint haben, es ist natürlich schon ein Unterschied, ne? Ob ich jetzt in einem Sezierkammer, in einer Anatomie, im Schutz meiner Gleichgesinnten mit gleichen Teilen, völlig abstrahiert von Persönlichkeiten, ob der Verstorbene jetzt war, arbeitet, oder ob ich in einem Krankenhaus stehe als Turnusarzt, ja, mir die Krankenschwester holt in der Nacht und sagt, du, der Herr Zimmer 5 ist gestorben, stell ihn tot fest. Ne? Und dann stehen vielleicht noch Angehörige vor der Tür. Ne? Das ist dann ganz was anderes auch. Ne? Und dann hat der einen echten Menschen da, einen echten Leichnam, ne? Der eine wirkliche Geschichte hat, den er dann da im Bett sieht. Ne? Das ist was anderes, als wenn er so Teile an der Anatomie, da kann man schneller mal, ja, so ein bisschen der wilde Hund sein. Ja? Aber wenn es dann wirklich echt wird, gell, so richtig, das ist für viele dann ganz was anderes. Ja? Und ja, danke.
Ich hätte noch eine Frage zum Thema Abschied nehmen, weil ich mir denke, das ist ganz ein wichtiger Part für die Trauerbewältigung. Jetzt Gesetz des Falles, der Angehörige stirbt zu Hause. Habe ich da wirklich die Zeit, solange ich will, mich von ihm zu verabschieden, ohne dass schon irgendein Herrscher vom Bestatter und sonstiges vor der Tür steht? Dass ich sage, ich will euch noch nicht, ich möchte jetzt bitte in Ruhe Abschied nehmen.
Genau, unbedingt. Ja.
Kann ich das?
Ja, alle kennen es nicht. Es gibt nur die eine Regelung, dass der Todesfall muss unverzüglich angemeldet werden. Ja, und das reicht, wenn Sie Ihren Hausarzt anrufen oder so. Ja, und dann wird einmal der Totenbeschauer kommen, nach 2-3 Stunden. Ja, und dann reden Sie mit dem Totenbeschauer und sagen Sie, jetzt das weiß ich nicht, oder jetzt passiert das jetzt um die Zeit, um 8:30, und Sie sagen Sie, wir hätten gern bis morgen Nachmittag, dass er da bleibt. Ja, weil überhaupt kein Problem. Unbedingt das tun. Ja. Unbedingt das tun, und der reden Sie mit dem Totenbeschauer immer, ist am besten, ne, und den Bestatter rufen Sie dann an, wenn es dann soweit ist, ne, oder wenn Sie den Todesfall im Bestatter anzeigen, ja, dann können Sie ihm auch sagen, Sie, wenn der Totenbeschauer da war, dann wollen wir nur, dass nur bis morgen oder was weiß ich, oder bis am Abend, oder
der egal. Totenbeschauer muss gleich kommen.
Nein, der kommt nach 2-3 Stunden, der muss schon kommen.
Der muss kommen, aber der kann dann wieder fahren und dann.
Der fährt wieder, genau. Der lässt den Totenbeschauerschein da, fährt wieder, und Sie machen dann das weitere mit dem Bestatter aus. Ob das heute noch ist oder morgen, das ist ganz wurscht.
Okay. Ja. Und Sie haben zuerst angesprochen, wenn jetzt zum Beispiel wer im Spital stirbt, dass ich mir den wieder heimführen lassen kann, dass ich sage, ich will mich in Ruhe zu Hause.
Ja.
Wie funktioniert denn das bitte?
Das funktioniert ganz einfach. Der Bestatter muss ja den Verstorbenen sowieso abholen im Krankenhaus, nicht nur wird ihnen der Bestatter sagen, das geht nicht. Ne?
Ja, das denke ich mir, ja.
Da bringen sie eine Routine durcheinander, ne? Der sagt ihnen, das geht nicht. Ne? Also, das sind nicht alle, ne? Auch wieder. Ja, also, aber da
wahrscheinlich
gibt's ganz
sind sie mit dem Rechnen, dass er sagt, sie sind sie verrückt.
Ich meine, ja, das wird er schon möglicherweise. Man kommt darauf an, was für einen erwischen. Ne?
Also da aber, kann ich mich dann nicht wehren, dass ich sage, ich bestehe aber darauf. Ich
ja,
möchte zu Hause noch.
Oh ja.
Das kann ich schon.
Sicher. Da ist der Bestatter.
Ja.
Ja, super. Haben wir schon gedacht.
Ja, einen wunderschönen Abend. Das dürfen wir. Mein Motto ist Zeit, Raum und Erlaubnis. Und Trauer ist Liebe. Und man verliert das, fragt man auch nicht, was ist im Gesetz erlaubt, sondern man kann ja sehr viel machen. Und man muss halt selber so viel dahinter stehen, dass man sagt, ich möchte das. Und wie der Martin gerade sagt, wir sind so viele Botschafter, dass man das auch wieder ausdrückt, dass man das sagt, man darf sehr viel mit einem Verstorbenen machen. Den kann ich umarmen, den kann ich abbusseln. Das mit dem Leichengift ist nur alles Larifari. Das wollen da so manche Bestatterkollegen nicht wahrnehmen, und nur, weil Zeit ist kostbar. Aber darum ermöglichen Zeit, Raum und Erlaubnis. Das machen wir als Bestatter. Zeit geben, so viel was sie wollen, wenn sie es einen Tag oder zwei, wie er sagt, der Totenbeschauarzt, sagt eventuell ein Durchunterlegen oder so und so Sachen machen, Erlaubnis, dass ich den abwuseln darf, zubedrucken, anziehen, waschen, alles darf ich machen. Was ich machen darf, wenn er krank ist, beziehungsweise wenn ich pflege. Und Raum, dass man einen Raum ein bisschen dazu gestaltet, so man nicht alles ausräumt, sondern dass man Blumen einstellt, dass man Kerzen aufstellt, so man wirklich auch eine Atmosphäre, wo sich einer wohlfühlt, wo man mit denen plaudern kann, weil die Seele ist immer noch da und man kann mit denen sehr, sehr viel noch reden. Und ich mache das auch schon 13 Jahre als Bestatter, und sie helfen mir immer wieder. Ich plaudere beim Anziehen mit ihnen, wie wenn sie noch lieberten. Also, man kann ja so viel verzöhnen und es kommt so viel zurück.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, du hast da 100 Visitenkarten eingesteckt, und das ist dann, ja. Also, so, solche muss man suchen und die muss man dann forcieren. Ja, genau. Also,
ich bin ja Quereinsteiger gewesen, so, ich habe auch ein Tischler gewesen, habe dann gekämpft um mein Gewerbe eigentlich. Ich bin parkettiert worden bei der Prüfung, hätten sie mich durchführen lassen. Weil ich das sage, ich mache es ganz anders. Natürlich durch die Freigabe, dass es nicht mehr Monopol ist, komme ich bis Niederösterreich. So, wir haben einen Verkehrsunfall gehabt, wo jeder gesagt hat, dort ist das ein Zuhren, dort ist ein Sackel einfach rein und entzogen sie das. Und weil ich nur gefragt habe, was ist noch gut? Nichts mehr ist gut. Es sind die Füße, sind die Hände gut gewesen und die Frau haben wir begleitet, die hat die Hand gedruckt und hat mit dem plaudert und hat gesagt, jetzt sind wir schon 25 Jahre verheiratet, ich habe noch nie gesehen, wie fest deine Füße sind. Einen ganzen Nachmittag bei offenen Sorg, die begleitet. Und die ist heute noch dankbar, weil man sowas ermöglicht. Und es stimmt, sagen wir, es ist mehr Arbeit, mehr Zeitaufwand, das Ganze, ja. Aber die Frauen, aber man braucht nachher dann wieder, oder die Kinder, vor allem, wie der Martin sagt, die Kinder, die gehen ganz natürlich um. Und wir verwehren ja das. Wir vermitteln ja das, greift dann nicht mehr an, der ist giftig. Das stimmt ja gar nicht.
Ja.
Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das Kindern zulässt. Ja. Nicht zwingt dazu, weil sie rennen zu, wir rennen wieder da und haben keine Scheu nicht.
Genau,
keine Scheu. Ich weiß selber, weil meine Großmutter, die ist auch 3 Tage am Haus aufgebaut gewesen, wir sind mit dem Weihwasser zugegangen, haben sie ein wenig abreitschelt und sind schon wieder da gegangen.
Ja.
Ganz natürlich.
Ja, super, danke. Ja, gut, dass du da bist.
Nach hinten, bitte. Ja. Jetzt dann,
gut,
ja, da möchte ich gleich ein bisschen einhaken, weil ich wollte eigentlich fragen, wieso ist es nicht möglich, Begräbnisfeierlichkeiten am offenen Sarg zu machen?
Ist eh möglich. Aber es wird ja, wie gesagt, es wird Ihnen gesagt werden, wahrscheinlich, das darf man nicht und Hygiene und so weiter.
Also ich kann schon sagen, ich möchte das Begräbnis haben und ich möchte, dass der Sarg offen ist.
Sie werden es gar nicht tun, wenn es so richtig öffentlich in der Aufbahrungshalle mit viel Leuten. Aber sicher, ne? Sie können schon machen, ne? Bei allen Persönlichkeiten wird es ja auch gemacht, ne? Der Papst liegt ja so da zum Beispiel, ne? Ist ja so, ne? Aber was da noch war, jetzt mit dem Abschied nehmen, auch mit dem Toten, mit dem Körper und so weiter, gell? Mit dem Zeit nehmen, ne? Also da gehört bei dem ganzen Thema, also, so wie der Tod eingetreten ist, steht ja eh für die Menschen die Zeit still, ja? Früher hat man ja sogar da symbolisch die Uhren ja sogar angehalten. Und Zeit ist das Allerwichtigste. Gell? Zeit. Ja, also man darf nicht vergessen, der Angehörige, der Hinterbliebene, der sieht diesen Körper nie mehr wieder. Nie wieder sehen sie den. In echt. Ja? Und das geht nicht, dass man den einfach schnell da irgendwie wegbringt. Ja? Also da muss Zeit hineingeben werden. Wenn Menschen das wollen, aber es muss Menschen angeboten werden. Ja? Menschen es nicht anzubieten, dass sie sich am offenen Sarg verabschieden können und auch sollten, sie einzuladen, das nicht zu tun, Menschen das nicht anzubieten, ist für mich schon ein Verwehren. Weil Menschen das nicht wissen, vielfach, dass das gegangen und können und leicht möglich ist. Ja. Darum tue ich mit den Berufskräften da so intensiv arbeiten. Ja.
Wir haben jetzt die Dame.
Ich habe mich mit dem Thema Sterben und Tod intensiv auseinandergesetzt, weil ich es für mich selber enttabuisieren wollte. Ich habe die Hospizausbildung gemacht, auf der Palliativ gearbeitet, war in der Prosektur, habe Leichen gesalbt und habe auch einmal, das war vorher schon bei einer Obduktion zugeschaut. Also die Angst ist unverändert. Mhm. Und ich erinnere mich an einen Vortrag von einem Bestatter auch im Zuge dieser Ausbildung, der gesagt hat, ja, man gewöhnt sich schon irgendwie an Tote, aber um 2 in der Früh möchte er selber nicht gern in seine eigene Leichenhalle gehen.
Genau.
Und wenn ich dann aber den Prosekturmann bei den Elisabethinen beobachtet habe, der Mutterseelen alleine x Stunden da nur mit Toten hantiert, und weil der von den barmherzigen Schwestern krank war, nachher dann dort umgegangen ist und dort ebenfalls die Toten ganz allein im Keller da behandelt hat, frage ich mich, wie macht er das? Was ist das angeboren, dass der keine Angst hat?
Naja, das, ob das angeboren ist, weiß ich nicht. Das, vor allem wissen wir ja nicht, wie es in einem ausschaut, ne? Also das wissen wir nicht. Wir haben ja auch, ne, oft in, an so einem Wochenende, in der Nacht, Nachtdienste gehabt, wo wir auch vielleicht sogar, weiß ich nicht, einmal wo man in einer Nacht an Verbrennten abholt, in zwei Stunden später jemanden, der sich vor den Zug gelegt hat und wieder eine Stunde später, der sich den Kopf wegschießt oder so. Und freilich, bei der Pathologie vielleicht ein bisschen ein wichtiger Aspekt ist dieses, was ich heute schon mal gesagt habe, dieses Abstrahieren von der Persönlichkeit und von Lebensgeschichten, die der hat. Also die Menschen, so wie der Pathologe, das haben wir auch wieder beobachten können, oder der Prosekturgehilfe, der kann und muss auch vollkommen von der Persönlichkeit des Verstorbenen abstrahieren, absägen. Ja? Der muss den Leichnam wirklich total versachlichen. Ja? Wenn ihm das gut gelingt, dann ist das eine professionalisierte Abwehr, die ja nichts Schlechtes hat. Also ich bin voriges Jahr auch mal, ich habe ein wenig einen Zugang zur Bestattung in Berlin, zur Grineisen, das ist so die größte Bestattung in Berlin und die betreuen im Monat so 3.000-4.000 Todesfälle und da werden so praktisch, die haben so vier, fünf Teams, also das sind so drei Leute pro Auto und die fahren so Tag und Nacht durch Berlin und holen die Verstorbenen ab. Und da bin ich mal 14 Tage mitgefahren, ne, weil ich da einen Freund habe draußen. Und da bin ich mal 14 Tage mitgefahren, mir das mal anschauen, in der Masse. Ne? Also so wie wir haben so 1.000, 1.200 gehabt und die hat dann 4.000 oder 5.000. Ne? Und das war das wirklich rund um die Uhr. Und das ist eine total angenehme, professionalisierte Form des Umgangs damit. Also schon mit einer Distanz, totalen Distanz und gar nichts Negatives gehabt, sondern sehr, sehr professionell, ungeheuer professionell. Also Sachen gemacht mit den... und in einer Kompetenz auch mit dem Körper hantiert, das wir so nicht kennen oder nicht in Klagenfurt zum Beispiel nicht gehabt haben. Darf man nicht vergessen, der Beruf ist draußen ein Lehrberuf und so. Die sind da fachlich schon ein bisschen ganz gut drauf, gell? Also das habe ich gar nicht so erlebt. Also das ist eine professionalisierte Form auch der Abwehr. Also das ist nichts Schlechtes. Also Abwehr ist ja nicht immer schlecht, wenn man sagt. Ja, das ist ja, und das Abstrahieren von der Persönlichkeit ist eine wichtige Sache. Ja, was der dann muss. Ja.
Okay.
Und eventuell kann.
Sie sind wieder dran. Bitte das Mikrofon wirklich gut zu behalten, dass wir Sie hören.
Ich bin der Franz Luger und Priester der Diözese Linz. Ich stelle an dieser Stelle klar, dass es ganz klare Richtlinien gibt, die auch zusammen mit der evangelischen Kirche besprochen sind, wenn es um die Begleitung von Menschen in Not geht, auch im Sterben geht, auch nach dem Sterben geht, dass nicht nur um die Sterbenden geht, sondern immer auch um nahestehende Menschen und dass nicht die Frage ist, welcher Konfession oder Religion jemand angehört. Mhm. Und das wäre schrecklich, wenn das anders wäre. Und das ist auch offiziell von der Weltkirche katholischerseits seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil 1965 so abgesegnet. Und darum bin ich erschüttert, wenn es Kollegen geht, die das Ganze sakramental einengen wollen. Ich denke, ein kleines Beispiel abschließend nur, bin immer noch berührt davon und denke gern daran, wie das war vor 3 Jahren, als ein alevitischer Vater um 4 Uhr früh mit dem toten Kind im Klinikum Wels gelandet ist. Ich habe da mit dieser alevitischen Familie, die nichts mit Christentum am Hut hatten, dann die folgenden 5 Stunden verbracht. Das ist wohl klar. Ja. Da geht es um etwas anderes.
Ich glaube auch, dass das war jetzt angeschlossen an die, angelehnt an die Dame, die das erlebt hat. Also ich kenne das auch bei meiner Arbeit, dass wir immer eigentlich Priester erwischt haben und jederzeit gekommen sind. Da haben sie wirklich Schatz, blöderweise haben sie da Pech gehabt. Obwohl ich ganz, ne, wie Sie sagen, dass das so ist und so, weil so ist es auch nicht. Ja, also da habe ich schon auch Kollegen von Ihnen erlebt, gell, wo so zum Beispiel Selbstmördung, geweihte Erde geht nicht, also das haben wir schon auch erlebt. Gell? Also das ist schon noch. Abgesegnet ist viel nicht, ne? Aber dann wird. Also, aber ich habe sonst auch nur positivste Erfahrungen gemacht mit der Seelsorge, auch in der Nacht. Also die sind immer gekommen, wenn wir die angerufen haben, ja, zu den Menschen. Ja. Dankeschön.
Herr Daniel, hast du nochmal gemeldet?
Danke, dass ich mich nochmal melden darf. In Ihren Seminaren wird da auch drüber gesprochen oder haben Sie da schon mal herausgefunden, warum Krankenschwestern, Ärzte, Einsatzkräfte Angst haben vor der Berührung des Toten? Kann es sein, dass ich durch die jahrelange Erfahrung mit dem Tod, dass sich diese Angst im Unterbewusstsein so manifestiert, dass die Leute einfach unbewusst Angst vor dem eigenen Tod haben, dass es von dem kommt?
Ja, danke. Wie ich heute schon am Anfang mal gesagt habe, dass man den verstorbenen Körper, den Leichnam auf zwei oder drei Ebenen betrachten kann, einmal ganz rational, sachlich, biologisch und so weiter, ja, und dann eben auch so phänomenologisch, emotional, ja. Der Leichnam zeigt uns ja irrsinnig viel und spiegelt uns sehr viel, ja. Einen toten Körper vor sich zu haben, einerseits werden wir konfrontiert mit der eigenen Sterblichkeit, ne, das Memento Mori, gerade angesichts fremder Leichen empfindet man keine Trauer primär, sondern primär dieses Memento Mori, sei eingedenk, dass auch du sterben wirst. Dann zeigt uns dieser Leichnam ja auch Ungeheuerliches, er zeigt uns diese ungeheure Macht des Todes, derer wir schutz- und hilflos ausgeliefert sind. Ja, wenn man einen konkreten Toten vor sich hat, wird man gewahr dieser Unverfügbarkeit des Lebens, des eigenen und des unserer Angehörigen, wird man da gewahr. Ja, also der Leichnam sorgt uns irrsinnig viel. Ja, also werden da mit irrsinnig tiefen Ängsten auch konfrontiert und in uns ausgelöst. Ne? Also diese ungeheure Macht des Todes, was ist da jetzt nicht mehr drin, was zuerst noch drinnen war? Was ist da jetzt nicht mehr drin, was vorher noch drin war, vor fünf Minuten noch da war? Ja? Plötzlich bleibt der Körper zurück, stumm, blicklos, zu nichts mehr zu bewegen, der auch von Angehörigen oftmals als fremd empfunden wird. Menschen haben vielfach gesagt, nach ein, zwei Tagen, wenn man einer den Verstorbenen sagt, das ist er nicht mehr. Ja? Wir können es auch nicht fassen, dass dieses Leben, das zuerst noch drinnen ist, jetzt weg ist plötzlich. Das übersteigt unsere Möglichkeit, glaube ich, auch, das zu fassen. Ja, und das alles, dieser ganze Wust, und da gab es noch viel mehr, wird in uns da aktiviert sozusagen, wenn man mit einem verstorbenen Körper zu tun hat. Ja. Und nur dazu, das Berühren dann auch, jetzt habe ich erst gesagt, wir wissen vom Tod nichts. Ja, wir wissen zwar, dass wir sterben werden, aber wir wissen nicht, wie es ist, dass wenn wir tot sind. Ja, also das ist diese Widersprüchlichkeit der Todeserfahrung. Das zeigt uns ja auch der Leichnam, wenn wir da hinschauen, ja, da sehen wir oder können wir vermuten, vielleicht sogar dieses totale Nichts. Vielleicht ist da wirklich gar nichts. Ja? Und wo ist denn das jetzt hin? Das können wir alles nicht fassen. Ne? Freilich haben wir die zurückbleiben an Todesfall und an Ort und an Zeit des Todes, einen sogenannten Todesfall. Aber mit Eintritt des Todes verliert sie die Spur des Lebenden, ne? Und die Antwort nach dem Wohin lässt, also die Frage nach dem Wohin lässt keine Antwort zu in dem Moment. Ja? Und wenn ich jetzt einmal Religion weglasse, ja? Aber man ist konfrontiert damit. Ne? Also Was ist mit der? Wer ist das? Also was ist mit der Ross? Ja, was hat die gesagt? Aha, ja. Mit Sterbebegleitung, ja. Und so. Aha, okay, Sie meinen jetzt nicht, ganz wichtig auch noch, gell? Danke. Ja, ja. Die Dame hat jetzt das Stichwort gesagt, Kübler-Ross. Weil die Kübler-Ross, glaube ich, ja uns gesagt hat, was nach dem Tod passiert. Vorsicht, gell? Es ist schwierig, gell? Also ich hab kein Sinndeutungsangebot in meinen Seminaren. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob nachher was ist, das weiß ich nicht. Und ich will da auch gar nichts anbieten. Ja? Es ist schwierig. Gell? Es ist ganz schwierig und höchste Vorsicht. Ja? Also glaube ich, kritisch betrachten, weil natürlich haben wir es wahnsinnig gern, diese Nahtoderfahrungsberichte. Und wir hätten es wahnsinnig gern, dass es wirklich so ist, wie sie immer berichtet werden, dass die immer noch im gleichen Schema ablaufen. Das ist auch so nicht. Wenn man sich da ernsthaft einmal auseinandersetzen will, mit Forschern, die das wirklich beforscht haben, objektiv, ohne irgendeinen Idealismus im Hintergrund, ja, oder ohne irgendeine Brille, war dann der Professor Knoblauch, ja. Der hat 20 Jahre geforscht. Es hat sogar unterschiedliche Nahtoderfahrungen gegeben zwischen West- und Ostdeutschen, ja. Und das ist ganz schwer kulturabhängig. Und dieser Ablauf mit entkörperlichter Wahrnehmung, also dass man von oben auf sich drauf schaut, dann in einen Tunnel hineingeht und hinten was ist, das ist überhaupt nicht so allgemein, wie uns das aber verkauft wird. Dass das ein Standardablaufschema ist. Das ist ein Mythos, gell? Und vor allem ganz definitionsmäßig oder ganz banal oder ganz einfach, ne? Wann wir nach seinem wer so eine Nahtoderfahrung berichtet, das sind zweifelsohne tiefgreifende Erlebnisse, also Wahnsinn, ja, also das ist ungeheuerlich, ja, und also das verändert die Menschen nachhaltig dann in ihrem Leben. Nur wann wer das nachher berichten kann er per Definition nicht tot gewesen sein. Da war er tot gewesen, war kaum, nachher nicht wieder was erzählt, es geht nicht. Also es muss irgendwas anderes gewesen sein, hätte er nicht tot. Ja, weil es nicht geht. Und, Nahtod, ja, er hat den Nahtod, aber, ja, trotzdem. Aber da bitte jetzt darum, dass man mich da jetzt nicht weiter zu dem, weil da kann ich nichts. Wir könnten schon lang drüber reden, aber, also, genau, ja, und ich kann dazu gar nichts anbieten, also ich weiß da selber nichts, also, und was ich selber glaube, weiß ich auch nicht da genau. Also.
Okay, danke schön. Der Herr?
Ich bin der vorher gesuchte Friedhofsverwalter.
Ah, ja, da war er eh. Jetzt traut er sich aus.
Nein, ich hab das Mikrofon nicht gekriegt, was bitte. Der Herr ist eh schon weg, der die technische Frage gehabt hat. Ich möchte nur plädieren dafür, sich vorzubereiten. Heutzutage sucht man sich eine Hebamme schon vor der Geburt aus, warum nicht auch den Bestatter? Es gibt sehr viele unterschiedliche, sehr gute, wie wir da gesehen haben. Es gibt auch in Linz sehr gute, ich nenne jetzt keine Namen, wir haben keine eigene Bestattung dabei beim Barbara Friedhof, also ich bin nicht zu einer Linzer. Ich will niemanden gut oder schlecht machen, aber es gibt auch in Linz Bestatter, die sich sehr viel Gedanken machen, insbesondere dort, wo die Jungen übernommen haben, dort kann man sehr gute Betreuung kriegen. Schauen Sie vielleicht auch auf den Friedhof, wenn Sie noch kein Grab haben. Also man kann sehr, sehr viel vorbereiten. Ich plädiere auch dafür, dass wir zusammenarbeiten für neue Kultur in dem Bereich. Wir haben den Barbara-Friedhof jetzt komplett neu umgestaltet bei den Abschiedsräumen. Hätten sehr viel für Intimität vorgesorgt, würden gerne Abendaufbahrungen anbieten, dass man in Ruhe nach dem Beruf auch Abschied nehmen kann, geschlossen Abschied nehmen kann, mit Musik, mit allem drum und dran. Wir finden leider die Bestatter derzeit nicht dazu. Die sind alle irgendwie im Stress, haben kein Personal, es ist zu teuer. Oder eben bei den Ehrbeamteten gibt es Arbeitszeitrichtlinien, die das verhindern. Aber ich kann auch nur plädieren aus Friedhofssicht, bitte fordern Sie es ein. Fordern Sie vielleicht vorher schon ein, wenn sich ein Todesfall abzeichnet. Dann kann man sehr, sehr viel sehr gut gestalten und passend gestalten.
Genau, ja danke. Ja, das war wichtig auch, das mit dem vorher schon beschäftigen. Ja. Zumindest haben wir es absichtlich. Immer muss man sich nicht beschäftigen. Aber wenn man will.
Ich wollte nur ganz kurz als Mediziner noch zu zwei Sachen Stellung nehmen. Die Schizophrenie der jungen Anatomen, soweit ich mich erinnern kann, das hat schon ziemlich lange gedauert, bis man sich mit dieser Situation auseinandersetzen kann. Zwischendurch kommt dann schon einmal so die Phase des coolen Hundes, dass man irgendwie damit auch angibt, was man da jetzt alles tut. Und dann ist man halt vertraut mit der Situation. Also schizophren ist das, glaube ich, nicht. Und das Zweite, was noch, Ihre Frage zur Berührungsangst eines Arztes von einem Toten. Also ein Aspekt, glaube ich, schon das sein könnte, dass der Arzt natürlich so unter Anführungszeichen der Herr über das Leben damit seine Macht verliert und damit kommt eine ganz, ganz große Distanz. Nicht? Also die Hilflosigkeit des Arztes einem Toten gegenüber ist einfach noch größer als von wem, denke ich halt nicht.
Danke, ja, danke.
Du hast mir jetzt gesagt, du hättest noch ein Thema, das gerne noch besprechen wolltest. Wir haben jetzt da nicht so flüstern können, weil sonst hätten sie unser Flüstern mitgehört. Darum würde ich dich bitten, dass du nur darauf eingehst.
Nein, ich habe nur gedacht, dass du vielleicht eine Frage hast zum Thema Angehörige in diesem Moment. Also so diese, aber ich weiß jetzt nichts, aber vielleicht hast du eine Frage. Das ist, wir kommen dann ganz schwer weg vom Leichnam. Da gab es natürlich ganz viel, gar nicht viel da am Vormittag normal oder mehr, ne? Also, da beschäftigen wir uns einen Dreivierteltag mit dem toten Körper. Und
ja, aber vielleicht gehen wir wirklich noch kurz zu den Angehörigen.
Ja, ich weiß nicht. Was mir wichtig ist, dass man trauern die Angehörige halt nicht aus dem Weg geht. Ja? Also das ist ganz eine wichtige Sache, ne? Dann braucht es auch nicht immer die Experten, wenn das Umfeld da ist, ne? Das soziale Umfeld. Es wird auch in unserer Kultur nicht nur der Tod und nur dieses Thema Leichen, Tod und so weiter irgendwie sehr gefährlich, sondern eben auch der Schmerz der Angehörigen, also Menschen zu begegnen, die einen heftigen Schmerz erliegen. Da haben wir große Angst, ne? Da haben wir auch große Unsicherheit. Wir haben Angst, dass wir da was falsch machen oder die Leute nur mehr ins Unglück stürzen können und nicht wissen, was wir sagen sollen. Ja? Und das sieht man auch daran, ne? Dass man sich viel leichter dann, mit einem sie viel leichter Angehörigen zu begegnen, wo ein alter Mensch gestorben ist. Ja, weil da kann man dann sagen, der oben ist gestorben, also wie alt war es denn? Na, 93, klar. Ja. Und auch angehörige Menschen erlebe ich da immer wieder, habe ich da immer wieder erlebt, die dem auch sehr schnell gehorchen, das sozusagen. Ja? Warum aber so Menschen dann oft angeredet hat und gesagt hat, naja, aber trotzdem ist das ihre Mutter gewesen, die jetzt tot ist und die sie nie wieder sehen. Und dann schaut es eh gleich anders aus. Ja? Und das finde ich immer so ungerecht oft auch von der Gesellschaft her, dass man sagt, naja, so alte Menschen, na, das haben sie eh schon gewusst, die Leute, und da dürfen wir jetzt zu sehr trauern. Wenn man das Menschen spüren lässt, dass das sehr wohl dürfen, wurscht, ob der Mensch jetzt 30 war oder 96, dann erlebt man Wunder, ne, was da für Trauerreaktionen sein können. Also, dass wir viel Menschen da gehabt, wo ganz ein alter Mensch verstorben ist, und wenn sie das von außen gesehen hätten sie meinten, Gott sei Dank, da muss ganz ein Junge gestorben sein, so wie die jetzt das da ausdrücken, gell? Also das darf alles genauso sein, ne? Also das ist ganz wichtig. Also diese schnellen Floskeln, die wir da so parat haben, mit dem, ach so, ja, jetzt war ich schon alt, gell, das ist erlöst und so, das ist aber recht gefährlich, oder so. Ich meine, die Menschen gehorchen, machen es eh von selber auch, aber ich habe wieder gespürt, naja, es ist trotzdem die Mutter, es ist die Oma, die ich nie wieder sieg, ja, die jetzt viel mehr verloren habe. Ist ganz wurscht, wie alt die war, ja. Und das darf sein, das soll das sein dürfen. Da haben wir so schnell irgendwie mit dem, ja, alt passt, ne, irgendwie. Das ist eh klar. Das wissen wir eh rational alle, dass wir nicht ewig leben und dass ein alter Mensch stirbt. Das wissen wir eh, ja. Aber trotzdem tut's weh. Wurscht. Ja. Weil, wie schwärmen wir uns dann, ne, wenn das nimmer geht, wenn wir das nimmer sagen können, ja, das sagen wir, wenn Menschen Kinder verlieren. Ja. Wenn Menschen Kinder verlieren. Angehörige, die Kinder verloren haben, ja, denen weichen die Leute aus, ne. Also denen weichen die Leute aus. Und das kriege ich immer wieder berichtet, habe ich erlebt und so. Und da erzähle ich immer dann eine wunderschöne Geschichte, die in meinem Seminar ein großes Thema ist einmal, oder ein bisschen einen Raum einnimmt, von einem lieben Freund von mir, der ist die Tochter verstorben und mit 11 Jahren und hat Knochenkrebs gehabt und mein Freund da, der hat damals gearbeitet in so einem Produktionsbetrieb, ne, Holzplatten oder irgendwas hergestellt und er war dann nach dem Tod von der Tochter natürlich ein paar Wochen daheim, glaube ich, und ist dann wieder irgendwann in die Arbeit gekommen. Ne? Klar. Ja. Und wir können sich das selber vorstellen, wenn wir arbeiten. Ne? Vielleicht, wo jetzt aus dem Kollegenteam ist von einer Kollegin das Kind gestorben und sie wissen, morgen kommt die wieder zurück. Ja. Also wie umgehen mit der. Ja. Und er hat erzählt, wie er dann wieder in die Arbeit gegangen ist. Ne? Hat er natürlich erlebt, dass die ganzen Kollegen alle und ihm da ausweichen und wenn sie ihn sehen, wegschauen und so. Ja. Also, wenn man nicht weiß, wie man mit ihm tun sollte. Und nur einer hat er gesagt, mit dem er jetzt gar nicht so, nicht dass er mit dem befreundet oder was gewesen war, nur ein Kollege ist von seiner Maschine, bei der gearbeitet hat, rausgegangen, wie er ihn gesehen hat, auf ihm zu, hat ihn angeschaut, hat ihn in den Arm genommen und hat gesagt, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und er hat gesagt, das war das Wunderschönste, was passieren hat können. Und ich ermutige da auch dann die Menschen immer, dass man genau das tun sollte. Ne? Ich habe ganz viele Menschen da sitzen gehabt, auch, ne? Natürlich klarerweise ganz viele Leute bei mir gehabt, wo ich auch zu den Menschen gesagt habe, ich tue mir jetzt ganz schwer, dass ich irgendwas sage oder einen Blödsinn sage und ich weiß echt nicht, wie umgehen mit ihnen gerade und so, weil ich selber überfordert bin. Aber wenigstens ist man da bei den Leuten und geht nicht weg. Weil das genügt eh. Das mehr, also, sonst kann man nichts sagen. Ne? Wir glauben, wir müssen irgendwas gescheit sagen können. Ne? Geht nicht, brauchen wir nicht. Ne? Nur da sein. Die Anwesenheit von Leuten ist wichtig. Ne? Wenn Menschen so einen tiefen Schmerz erleben und so einen Schicksalsschlag erleben und dann weicht das soziale Umfeld nur aus, ne? Also da wird die Katastrophe. Ne? Und da bisschen einfach sich diesen Ängsten stellen, ne? Man bringt das nicht weg. Ne? Niemals. Ich habe all die Jahre nicht einmal irgendwie nicht die Hosen voll gehabt, wenn ich zu einem Haus sterbe, bevor ich zu Angehörigen gefahren bin. Ja? Aber man muss halt diesen Schritt rein tun einfach. Und dann kann man sich von den Menschen weitgehend führen lassen. Die führen auch nicht, so wie sie es brauchen. Ja. Und da ist mir noch auch wichtig, diese Trauergefühle, die Menschen ausdrucken wollen und wann das heftig wird und wann das eine Stunde dauert, das darf sein, das muss raus dürfen. Gell? Lindern heißt oft behindern, oder? Weil wenn man da gleich vielleicht gar mit der Spritze kommt oder was, ist furchtbar. Ja? Und mir auch noch ganz wichtig ist mir auch, dass man das ist mir ein wichtiges Anliegen auch, dass man so mit so alten Mythen aus der Psychologie, die es noch gibt, so aus der Trauerpsychologie, die Mythos-Schockphase, dass man oft glaubt, dass Menschen in der Situation geschockt sind, erstarrt sind, mit die kann man eh nicht reden, ja, wenn jetzt da ganz arg was passiert ist, das stimmt nicht. Ja. Menschen sind in dieser Situation bereits vollkommen offen, vollkommen da, wenn das von außen nicht so ausschaut. Ja, das von außen nicht so ausschaut. Da möchte ich trotzdem eine Geschichte erzählen, echte, wie mir das erste Mal aufgefallen ist, dass da was nicht stimmt, also mit dieser Schockphase, das ist schon lange aus, das war noch zu Rot-Kreuz-Zeiten, da bin ich kriseninterventionsmäßig zu einer Sie waren an die Außenstation gerufen worden, weil da ist eine Familie gesessen, haben dort gehausen. Das Ehepaar war so 70 in etwa und die Kinder halt so 30, 40. Und dieser Mann, Vater da, fällt runter vom Tisch und ist tot gewesen. Und Notarzt da gewesen und reanimiert die Kollegen. Nichts mehr waren. Und ich bin dann hingekommen als Kriseninterventionsmensch und habe folgende Situation vorgefunden. Das war so eine Terrasse. Die Menschen waren schon alle weg, die da gehausen, also die Gäste waren alle weg, es war alles gerannt und da liegt der Verstorbene auf dieser Terrasse. Die Frau vom Verstorbenen liegt auf dem Verstorbenen drauf, mehr oder weniger, also kniend auf ihm draufgelegen und hat gewarnt, gewarnt, geschrien und gewarnt. Und die Tochter war da, die war ziemlich aufgewühlt natürlich und die hat mich dann, wie sie mich gesehen hat, gleich, bitte tanzen was mit der Mama, machen sie was. Und ich hab da halt einfach nur im ersten Moment gesagt, ja, warten wir noch ein bisschen, also kann man nichts machen jetzt dabei mit der Mama, also es passt ja so, ja, also wenn es da so oben liegt, der ist ja recht. Und diese Tochter war dann weg, also die war dann weg, ich glaube, dass ihr Freund oder ihr Mann da war, der hat sie weggebracht und sie war auf einmal weg und nur mit dieser Sohn war da. Dieser Sohn, der Verstorbene und die Gattin vom Verstorbenen. Und der Sohn war, so würde man sagen, gefasst und hat mit mir dafür geredet, hat mir da erzählt, wie das war und so weiter und so weiter. Wir haben uns dann am Boden gesetzt dort, ja, sind dann am Boden gesessen und der hat mir da gesagt, es hat 2 Stunden gut gedauert, ne, das Ganze, bis jetzt dann die Bestatter gekommen sind. Und die Frau ist die ganze Zeit auf diesen Verstorbenen oben gelegen und hat geweint, geweint, geweint. Mir war vollkommen klar, damals vollkommen klar, die Dame weiß nicht einmal ansatzweise, dass ich da bin. Nicht einmal ansatzweise. Ja, die haben mich nicht einmal angeschaut, gesehen, gar nichts, ne, starr, Schock und liegt da drauf und dran. Und das ist halt 2 Stunden sicher so dahingegangen, dann haben die Bestatter gekommen. Und wie die Bestatter kommen, sagen sie, du, da hinten in der Einfahrt steht ein Auto. Wenn das wegfahren würde, dann könnten sie besser reinfahren und dann war das leichter und ja. Nein, das hat, das passt schon. Nicht tragisch. Und, sie machen, und das war das Auto vom Sohn. Ja, und der Sohn steht auf und geht mit dem Bestatter mit. Und wie der Sohn weg war, riecht sie die Frau plötzlich auf, kniet sie plötzlich auf, hat die Hand vom Verstorbenen in der Hand, nimmt meine Hand, führt das zusammen und schaut mich an und sagt, wo ist er denn jetzt? Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Und hat sie wieder draufgekriegt. Ja. Und dann sind die Bestatter gekommen und da haben wir eben auch ausgemacht, habe ich mit den Bestattern noch geredet, war überhaupt kein Problem, dass wir ihn heimbringen, dass sie ihn heimführen. Und dann haben wir ihn eingeladen, den einladen geholfen und dann bin ich mit dieser Frau, mit diesem Sohn, nur zu ihrem Auto gegangen und habe mich verabschiedet. Und die Frau hat sich von mir verabschiedet, hat sich bei mir bedankt, wie sie in die, weiß ich nicht, 10 Jahre vorher beim Roten Kreuz keiner da hat. Ja? Sie hat sich nicht traut, das hat man gemerkt, sie hat schon angesetzt, aber sie hat sich nicht traut, sie wollte mich in den Arm nehmen. Und er hat gesagt, danke, dass Sie da waren. Danke, dass Sie da waren. Und dann bin ich angefangen, aber baff, ne, was war da jetzt? Ne? Also das war ja für mich vollkommen klar, dass die Dame nicht einmal ansatzweise gewusst hat, dass ich da bin. Ja? Das Gegenteil war der Fall. Die hat genau gewusst, was da gerannt ist. Ne? Die hat genau mitgekriegt, dass man ihr da einen Rücken freigehalten hat. Ne? Dass das zulassen kann, dass das außer kann, wenn es nur so lange dauert. Ne? Und vor allem ebt das eh ab. Wir haben natürlich wieder Angst, dass die Menschen fortreißt. Ne? Oder dass uns mit fortreißt, dass unser Ich überschwemmt wird von diesen heftigen Emotionen und wir mitgerissen werden und nie wieder zurückfinden zu uns selber. Aber es passiert nicht. Die Menschen tauchen, ich habe das immer erlebt, dass die Menschen wieder auftauchen. Die Menschen tauchen wieder auf, wenn einmal der erste Schwall wieder raus ist, tauchen wieder auf und dann passt es. Es wäre ganz furchtbar, ne, wenn man da irgendwas wegtrösten will oder so, das heißt dann auch behindern. Gell. Also es ist halt oft nicht leicht. Ne. Es ist natürlich eine Herausforderung, man muss das nicht immer selber kennen. Es ist mir auch wichtig, den Pflegekräften oder Berufskräften zu vermitteln, dass man das nicht jeden Tag, jederzeit leisten können muss. Ja. Ne, man kann mal sagen, heute bin ich nicht gut drauf und wenn man vielleicht eh schon absieht in der Pflege vielleicht oft, dass was passiert und dass das so weit wird, halt, dass man sagt, du, ich mag heute das nicht machen, wenn Angehörige kommen oder so, mach du das oder so. Ja, ist ganz wichtig. Gell? Da muss man nicht immer reinkommen. Ne?
Gut, wir haben schon einen langen Abend. Wir haben noch eine Frage, die würde ich nur ganz kurz bitte machen und dann kommen wir zum Abschluss.
Oder was kurz erzählen. Es ist so, dass also ich aufgewachsen bin, dass auch der Tod eigentlich keinen Stellenwert hatte. Also ich bin bei den Großeltern nicht gewesen etc. Und habe dann mit, ja eigentlich mit Anfang 20 in der Behindertenarbeit angefangen. Menschen mit Beeinträchtigungen gehen ganz anders mit dem Tod um. Und wir haben sozusagen auch viele dann verabschieden müssen, weil die einfach dann auch gestorben sind. Und das war für mich eigentlich ein Erlebnis, wo ich selbst unheimlich viel gelernt habe in meinem Leben. Also mit dem Tod anders umzugehen, als das wegzudrängen, sondern die sind emotionaler, viel emotionaler. Ja. Und also ich habe auch große Gottesdienste mit in Berlin gestaltet und da war so, dass zum Beispiel sie dann beim Gottesdienst aufstehen konnten und sie hatten die Gelegenheit, und zu schreien, zu weinen, nach vorne zu gehen, den Pfarrer zu umarmen und also wirklich dieses ausleben zu können. Und das muss ich sagen, das habe ich da auch gelernt, so dieses Stück Emotionalität zu öffnen, auch für mich.
Ja.
Und dann habe ich angefangen, ehrenamtlich in der Lungenheilklinik in Berlin, sag ich mal, auch regelmäßig Gottesdienste mitzugestalten, wo Leute kurz eigentlich auch vorm Sterben waren. Und das sind für mich Sachen, die ich also wirklich mein Leben lang jetzt mitgenommen habe und auch mitnehmen werde und anders damit auch mit Menschen, die älter sind, auch umgehe. Also da ist für mich das Erlebnis, denke ich oftmals dran, ja, dass wir jetzt viel zu viel kopflastig sind in allem und Menschen mit Beeinträchtigung eigentlich mehr hier und aus dem Bauch heraus.
Stimmt. Da kann man viel lernen, sicher. Genau. Kann man viel lernen.
Genau.
Ja. Danke.
Gut. Es gäbe noch viel zu sagen. Wie gesagt, du machst mindestens Tagesseminare und auch dort geht der Gespräch Stoff nicht aus. Wir müssen, wo sind die Seminare? Das ist vielleicht nur.
Jetzt haben sie mich. Also man müsste, also ich bin ganz unprofessionell unterwegs. Gell? Ich habe eine Homepage, die man nicht als Homepage nennen kann. Und am gescheiten ist, wenn man Interesse hat, ich habe jetzt nichts laufen, wo man sagt, nein, ich habe schon was laufen. Ja. Also ich kann Ihnen, wer Interesse hat, ich kann Ihnen nachher was geben. Ich habe jetzt zum Beispiel 30. und 1. Dezember 2 Tage in Tragwein mit einem Freund zusammen. Da machen wir 2 Tage, wo ich den ersten Tag mache zu meinem Thema und den zweiten Tag schauen wir uns an den Tod aus systemischer Sicht. Mein Freund macht so systemische Aufstellungen, nicht Familienaufstellungen so à la Hellinger oder so, sondern wirklich systemische Aufstellungen, so Wager von Kibet oder so, wenn das was sagt, also schon was Fundiertes und der ist auch ganz ein guter. Zum Beispiel, aber sonst, wenn wer Interesse hat, wie findet man im Internet, also ich habe schon so eine Startseite, so ein Ding, nächstes Jahr gibt es dann nochmal was Gescheites. Aber da kann man einfach eine E-Mail schreiben, weil wenn wer sagt, ja, ich organisiere das oft so, ne, dass es wo einen gibt, der sagt, du, wir hätten das gerne und ich kenne ein paar von Arbeitskollegen oder Menschen und dann macht man das schnell. Es gibt immer irgendwo ein Seminarhaus oder was und dann, das ist kein Problem.
Gut, dann sage ich herzlichen Dank fürs Erste. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, der Kassalon ist noch ein bisschen offen, also wer noch Themen hat, dann bitte einfach nur vielleicht an die Bar vorne kommen und das ein bisschen besprechen. Ich habe mit Marc Aurel begonnen und möchte jetzt mit ihm wieder enden, damit ein Zitat, das ihm zugeschrieben wurde, um uns wieder rauszuholen aus diesem Thema. Nicht den Tod sollte man fürchten, sondern dass man nie beginnen wird zu leben. Und mit dem möchte ich Sie gerne nach Hause schicken, bevor ich noch 2 Veranstaltungen ankündige. Das möchte ich bitte noch geschwind machen. Am Mittwoch, den 6. November um 20 Uhr, das ist ein bisschen eine andere Zeit für die, die es gewohnt sind, um 19.30 Uhr, halbe Stunde später, haben wir eine Gastveranstaltung der Grünen Wirtschaft Oberösterreich hier. Wirtschaft fesseln, Wirtschaft entfesseln, was ist eigentlich liberal? Mit Walter Oetsch und Stefan Thüringer. Und der nächste reguläre Kepler-Salon am Montag, den 11. um 19.30 Uhr, beschäftigt sich mit dem Ganzen und seinen Teilen, neues Denken seit der Quantenphysik. Herbert Pietschmann, Physiker und Mathematiker, wird hier zu Gast sein. Ja, ich bitte Sie, sich einfach zu informieren, über das Programm am Laufenden zu halten. Danke Ihnen alle ganz herzlich fürs Kommen, für Ihre intensive Beteiligung. Bedanke mich bei dir für deine tollen Beiträge und den schönen Abend.
Danke.